Die haben da sogar ein Bällebad.
Ja, wie soll das auch ohne gehen? Da werden ja alle enttäuscht.
Ja, aber selbstverständlich ist das nicht.
Ja klar, also ich war schon öfter da und die Bällebäder wurden auch gerne mal nach Farben sortiert.
Krass, hat, wie lange dauert denn das? Naja, vielleicht war schlechtes Wetter oder so, aber ist da niemand zwischendurch mal reingesprungen, hat das kaputt gemacht?
Nö, eigentlich nicht, die waren alle ziemlich vorsichtig.
Ah ja, ich kenne das ein bisschen anders, da wird ganz schön wild getobt. Naja, aber die haben schon einen Grund für ihre strengen Regeln zum Klamotten und so, damit sich niemand verletzt.
Nein, Hamburg ja nicht, aber vielleicht gab es da gab's natürlich Vorfälle und die es dann nötig gemacht haben, das kann sein, das weiß ich nicht.
Hm. Ja, ich habe mich schon drüber lustig gemacht, dass sich niemand beschwert hat, dass es da auch Unisex-Toiletten gibt.
Naja, aber die, die das stören könnte, die sind ja auch eher selten da. Hattet ihr denn auch diese Spiegeldinger, einen Roller, Kuschelecken und, ich meine, Reimsorgung war sogar eine Rutsche.
Naja, Rutsche ist ja Standard.
Wo in Hamburg weiß ich das nicht, ob die jedes Jahr da war.
Jedes Jahr? Haben die die abgebaut?
Ja klar, nach dem Kongress.
Kongress? Ah, ich rede von der Kita. Alt entfernen, Folge 51 vom 13. Oktober 2023, direkt aus dem Sandkasten der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Fairy Dust Captain Oliver Tacke.
Energie.
Und ich bin die Bobby Car Chauffeurin Anja Lorenz. Hallo.
Hallo. Darf man Energie sagen? Ich glaube schon.
Ja.
Ja. Ja.
Und heißt Chauffeurin oder Chauffeuse?
da halte ich mich raus.
Ja, ich glaube auch. Das ist. Kann man nichts richtig machen.
Nee. Ja, wir haben es lange nicht gehört.
Habe ich auch festgestellt, obwohl es sich nicht so lange angefühlt hat. Also die Zeit ging schnell rum.
Das stimmt.
Aber Mist habe ich natürlich trotzdem.
Ja.
Ja, Intro habt ihr sicherlich erkannt, ging um Kongress. Der Chaos Communication Kongress findet dieses Jahr wieder statt. Reden wir nachher in den Veranstaltungstipps dazu.
Genau.
Ja. Und wo wir schon dabei sind, ich habe einen Kommentar gekriegt. Musste mal ein bisschen suchen. Aber ich sag mal, Grüße gehen raus an Matthias und Hendrik von Bits und Bytes. Ihr seid jetzt wieder dran.
Ping-Pong.
Ping-Pong. Nee, ist eine schöne Sache. Also wer Bits und Bytes nicht kennt, ist wieder so ein Ding, wo ich fast denke, dass Googlen einfach schwierig ist. Weil du so viele Sachen findest, die nicht dieses Format sind.
Ja.
Matthias Matowski und Hendrik Steinbeck nehmen ein, über Twitch nehmen sie es auf, naja, auch so ein Podcast, also Podcast mit Video dazu und unterhalten sich so um Themen querbeet. Manchmal machen sie auch so Schwerpunktthemen. Ja, und die hatten neulich so ein paar Bildungspodcasts, die haben uns ganz, ganz unangenehm gelobt.
Ja.
Ja. genau, aber was auch sehr schön ist, ist, dass Matthias da auch zumindest in mehr als einer Folge, ich will nicht sagen regelmäßig, das dafür weiß ich einfach nicht so wie oft das ist, hat er mal vorgestellt, was er so für Technik für seine Hybrid-Settings nutzt. Mhm. Und das guckt sich natürlich schön an.
Ja,
ja.
Definitiv.
Und in dem Zusammenhang habe ich auch überlegt, ob hast du schon eine Möglichkeit, wie man YouTube-Videos gut als Podcast, also muss man die einzeln umwandeln, muss man diese einzeln irgendwo hinschmeißen oder?
Du meinst, wenn du nur die Tonspur haben willst?
Ja, weil das wäre so ein Format, wo ich sagen würde, auch Bild würde ich mir angucken, wenn ich sage, oh, das guckst du dir später noch an. Aber das würde zu 80% mindestens auch auf der Tonspur reichen. Also zumindest bei der Folge war das so.
Naja, die Download-Geschichten, also das, was man so üblicherweise findet, die Seiten, die bieten dir an, ob du das Video haben willst oder nur den Ton.
Mhm.
Also mit dem, ich habe es noch nie ausprobiert, aber das YouTube-Download, da gibt es ja für die Konsole ein Werkzeug, mit dem man das benutzen kann. Das kannst du auch automatisieren natürlich, behaupte ich jetzt einfach.
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, bei FIT hatten sie doch auch für die Videos zu diesem Podcast-Konferenz, wo wir waren, auf der Ganzohr. Da hatten die doch auch einen Feed gemacht. Und den konnte man über FIT abonnieren, also Umwege.
Mhm.
Mal gucken. Also bei so ein paar Sachen, also gerade so Vorträge oder sowas, aufgezeichnete Vorträge von der Republika oder vom Kongress oder sowas, die speichere ich immer schön in einer Playlist ab, aber ich gucke sie dann nie. Irgendwann lösche ich dann die Playlist und speichere die nächste. Aber Aber hören würde ich sie ja vielleicht eher, weil ich da eher die Gelegenheit dazu habe.
Ja.
Ah ja. Na gut, wenn ihr da irgendwie Lösungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Twittert sie uns nicht. Das, also, könnt ihr machen, weil ich kriege eine Notification, aber es ist nicht mehr so. Ja, sehr schön fand ich da die Bezeichnung, also, weiß nicht, ob Logbuch Netzpolitik in letzter Zeit gehört hast. Sie nennt es Twix.
Ja.
Das ist witzig, weil es Twitter und X jetzt heißt und.
Ja, der Gag kam nicht von.
Ja, ich weiß, aber. Aber es ist trotzdem schön.
Ja. Ich finde es auch schön.
Ja, gut.
Funktioniert natürlich nur in Deutschland, aber macht ja nichts.
Gibt es Twix nur in Deutschland?
Nee, aber nur Twix hieß nur in Deutschland früher Reiter.
Ah, wusste ich auch nicht. So, schon wieder was gelernt.
Ich glaube nicht, dass es woanders so hieß.
Ah, Bildungspodcast, ich merke schon. Gut, was machen wir denn heute?
Na, erst erzähle ich ein bisschen was von mir.
Ja, dann erzähle ich was von mir.
Genau, dann habe ich ein Paper, das ich getauft habe, Studieren gegen Rechts.
Ja, ich habe meins genannt, gut ist gut, aber sonst eher nicht gut.
Habe ich tatsächlich schon eine Vermutung, was das sein könnte, aber gucken wir gleich mal. Mhm. Dann haben wir die Fundgrube, so ein bisschen hier und da.
Ja, wir haben keine Politik, aber das eine in der Fundgrube geht Richtung Gesellschaft.
Ja, genau, dann haben wir noch Veranstaltungstipps.
Und eine Weltverbesserungsidee.
Genau, und dann war es das.
Ja, warum hast du in den Shownotes geschrieben, News von der A?
Weil ich vom O geschrieben habe.
Okay, gut.
Der O, die A.
Mhm. Mhm.
Von der A ist dann der Genitiv.
Gut. Dann erzähl mal vom O.
Ich erzähl mal vom O. Genau. Habt ihr jetzt tatsächlich mal in letzter Zeit mal ein bisschen was gemacht? Ich kann ein bisschen was erzählen.
Du meinst außer Arbeiten?
Ja, arbeiten auch. Da bin ich auch, kann ich auch was erzählen. Wollte ich jetzt gar nicht, aber ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen grundgenervt, gerade wieder aus verschiedenen Gründen. Aber vielleicht muss ich es auch gar nicht ausführen hier.
Aber wieso? Ich schreibe mir schon mal O jammert auf.
Na gut, dann jammer ich ein bisschen. Also, ich bin ja ein großer Freund von Open Source und so weiter. Und H5P habe ich mir deshalb mal angeguckt. Und das ist auch Open Source und bleibt Open Source. Aber ich würde mir wünschen, dass sie, also die H5P Group, in der Richtung mehr macht. Mhm. Also machen jetzt halt viel für H5P.com und da fällt auch immer was ab, was natürlich dann frei verfügbar wird. Aber der Fokus ist jetzt echt nicht drauf. Und ich finde es immer ein bisschen traurig, also schon ein bisschen peinlich, wenn ich dann im Forum von H5P helfe. Dann so Fragen beantworte und dann irgendwie ein, war jetzt auch im Forum und war auch jenseits vom Forum. Also ich habe gerade einem Museum geholfen, für Lau, einfach weil die Probleme hatten mit ihrer Drupal-Instanz und stellte sich raus, ist ein Fehler im Kern von H5P, der ist aber schon seit, der war, glaube ich, jetzt seit einem Jahr schon behoben.
Mhm.
Und man müsste nichts tun, man muss das Plugin nicht groß anpassen, man muss halt nur einfach die neue Version des Kerns referenzieren. Und dann schmeißt man einmal die neuen Dateien auf den Drupal-Server und fertig ist das Ding.
Mhm.
Also was beim Moodle ja auch schon gemacht wurde. Moodle läuft auf einer neuen Version vom H5P-Kern, da gibt es den Fehler gar nicht. Und also den gleichen Fehler gibt es auch im WordPress-Plugin. Warum? Weil das auch seit Ewigkeiten nicht mehr vernünftig aktualisiert wurde. Und es wäre nicht viel Aufwand, das zu machen. Und das passiert einfach nicht. Und dann frage ich mal, dann habe ich mal nachgefragt, wie sieht das aus? Ich weiß, ihr arbeitet gerade auch an, also das ist ja dieser CK-Editor drin, also wenn man HTML-Krams verändern will, läuft das über so einen externen Editor. Der wird jetzt gerade aktualisiert, das wusste ich und habe geschrieben, wann kommt der neue Version? Erst wenn der CK-Editor fertig ist? Also dann, ja, erst dann. Und dann denke ich, ja, aber warum? Ich verstehe es nicht. Und das weiß ich, das ist so, also ohne Grund. Und das sind halt Fehler. Also ein Fehler ist wirklich, ich habe nachguckt, 4 Jahre alt, das ist, wenn man ein Bild hochlädt und du hast die Erteilung in Großbuchstaben.
Ja.
Funktioniert auf WordPress nicht. Warum? Weil ein 4 Jahre alter Fehler der ist vor 4 Jahren behoben worden, der Fehler, und der ist immer noch drin, weil die Version des Kerns nicht vernünftig aktualisiert wurde.
Mhm.
Das ist alles. Und da muss man nicht groß testen oder irgendwas. Die läuft ja auf Moodle auch, läuft da ja wunderbar. Und das ist ja nichts WordPress-spezifisches.
Mhm.
Und das ist so, wo ich denke, ja, ist einfach doof. Also wenn du halt die Software magst, dann musst du aber erklären, ja, da ist halt ein 4 Jahre alter Fehler drin, der ist schon behoben, aber kümmert sich keiner drum. Das ist so das, was so ein bisschen Grundnerven verursacht irgendwie.
Ja, das ist auch so eine Mischung zwischen, man kann es irgendwie verstehen, dass sie eher so die Sachen voranbringen, die halt Geld reinbringen, weil nur so auch die Open-Source-Software gepflegt werden kann.
Ja, das war jetzt aber nur ein Beispiel. Ich könnte ja weitermachen. Nehmen wir das Drupal-Beispiel. Die vom Museum haben auch gefragt. Wir haben jetzt hier noch, ich weiß gar nicht, welche Version von Drupal sie hatten. Das ist auch relativ egal, weil 10 die aktuelle ist. Also 8 und 9 End of Life, also sie werden nicht mehr unterstützt. Oder 9 jetzt irgendwann ab November nicht mehr. Also sie steht kurz bevor. Und das heißt, die Welt wird demnächst von Drupal 9 auf Drupal 10 migrieren. Mhm. Aus guten Gründen. Es gibt aber nur ein Drupal-Plugin, also für H5P, für Version 7, 8 und 9. Also 7 ist halt Urschleim. Interessanterweise wird der noch jetzt bis 2025 weiter unterstützt. Das, die schieben das irgendwie immer weiter raus. Weiß nicht genau warum. Also kann man auch noch 7 benutzen, aber wer will schon noch Drupal 7 benutzen? Also es gibt ja, also 8, 9 ist halt Standard, also eigentlich 9 und 10 demnächst. Es gibt aber kein Drupal-Plugin. Für, also kein H5P-Plugin für Drupal 10. Mhm. Also nicht vom H5P-Kernteam. Und da habe ich dann mal gefragt, also für das Museum quasi hier, wie sieht denn das aus? Version 7 läuft dann noch eine Weile länger. Wahrscheinlich, das ist ja auch immer noch die noch eine unterstützte Entwicklungsumgebung für H5P. Ist auch egal. Für 7 wird es dann mal irgendwie ein Update geben. Wie sieht denn das mit Drupal 10 aus? Macht ihr dann Plugin? Oder wie ist das? Und dann kriegst du als Antwort. Das ist jetzt übrigens, jetzt liege ich hier quasi. Das ist der nächste Punkt, der mich gleich stört. Es wird von, also die H5P Group hat im Moment keine Pläne, ein H5P-Plugin für Drupal 10 zu entwickeln. Mhm. Die müsste quasi ihr 9er Plugin portieren. Und dann kriegst du die Info, ja, das macht wohl jemand aus der Community. Was ja auch, ist alles wunderbar. Ist ja okay, finde ich gut, wenn das die Community macht, weil dann der Flaschenhals ein bisschen weg ist. Also dann werden Pull-Requests und so weiter wahrscheinlich viel schneller bearbeitet. Aber meine Frage wäre, ja, okay, und wann erfährt das die Community mal? Mhm. Also Drupal 10 ist jetzt quasi aktuell. Im November verliert Drupal 9 den Support.
Ja.
Wenn ich das jetzt schon weiß, dann mache ich da irgendwie einen Blogpost. Hallo, passt auf, für uns wird es kein Plugin geben, aber der und der übernimmt das und dann könnt ihr das nehmen und hat unseren Segen oder sowas. Mhm. Passiert nicht. Dann denkst du, was ist das für eine Politik? Und da kann ich nichts groß machen. Ja, ich finde es halt doof, kack und das nervt mich. Mhm. Ja, das ist das, was so mich so Grund ärgert.
Ja. Yeah. Aus Kategoriegründen nehme ich trotzdem Oh Jammert, auch wenn ich ja, Oh Jammert zu Recht gerne dranpacken würde.
Deswegen, ich weiß, und ich kann nichts sondern, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass die Kommunikationspolitik halt ein bisschen, also meiner Ansicht nach, zu wünschen übrig lässt. Hm. So, ja, aber weiß ich nicht, ist halt irgendwie doof. Ja. Ist halt blöd, wenn man eigentlich dahinter steht, aber ja, dann sowas erklären soll. Und ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht lästern, also ich mag ja immer noch, was sie machen. Das sind ja auch keine bösen Menschen oder so, aber ja. Sag mir, was ich tun soll, wie soll ich damit umgehen, ich weiß es nicht.
Weiß nicht, wird bestimmt wieder besser. Die haben bestimmt nur zu tun. Und niemanden, der es auf dem Schirm behält.
Na, die haben ja auch zu tun, die machen ja Sachen, das kann ich ja sehen. Hm. Also, Das kriege ich ja mit über die Tickets. Ich sehe jetzt auch nur die öffentlichen Tickets. Es gibt ja noch das, was für H5P.com ist, das sehe ich nicht. Aber manchmal siehst du auch, wenn man sich die Pull-Requests anguckt auf GitHub, dann siehst du halt da ist immer so ein Kürzel davor. Und da gibt es halt HFP und irgendeine Nummer, dann ist es halt ein öffentliches Ticket und es gibt auch JI. Mhm. Da steht vermutlich für Jubel Internal oder sowas. Und das sind halt da sehe ich zwar die Nummer, aber ich komme nicht an die Tickets dran. Aber da siehst du halt das auch, dass natürlich auch Sachen in der freien Version gemacht werden, die eigentlich den Ursprung für H5P.com haben oder so. Es ist ja nicht, dass da nichts passiert.
Ja.
Aber wie gesagt, auch wenn du nicht viele Entwickler hast, so ein Update von dem WordPress-Plugin jetzt zum Beispiel rauszubringen, es ist wirklich nicht viel. Du musst da halt nichts testen, weil es auf Moodle ja auch schon läuft. Hm. Der Kern funktioniert. Ja. Naja. So ist das.
Wird schon wieder.
Genau, also das war jetzt das Gegenteil. Mein Arbeitskram. Nein, ich habe aber andere Sachen gemacht. Obwohl, vielleicht ist das jetzt noch leicht bezogen. Es gab nämlich den Joran und Konsorten Afterwork Club. Also der Joran und Konsorten, also sprich Joran und seine Firma, Blanche und Christine, wer nicht alles so dranhängt, die haben halt eingeladen, kommt doch mal vorbei, so nach Feierabend, beziehungsweise war sogar schon vor Feierabend. Und dann machen wir was jetzt zusammen und unter anderem auch zwei Live-Podcasts, die aufgenommen wurden. Und ja, das war eigentlich eine nette Veranstaltung. Ich hatte dummerweise nicht so viel Zeit, weil ich viel gearbeitet habe. Und ich habe beim ersten Live-Podcast war ich noch dabei und dann habe ich zwischendurch kurz natürlich in meine Mails geguckt, dachte ich, ah Mist, das muss ich beantworten. Und ja, da habe ich immer gesagt, nee, ich muss jetzt wieder arbeiten, tut mir leid, ich muss dann doch weg. Ja. Aber war eine schöne Veranstaltung, war echt voll. Also man hat die Straße, Schmielinski-Straße in Hamburg, langgegangen und hat es schon gehört, wo es ist.
Okay.
Also Fenster war offen, weil es natürlich auch, also weil die Räumlichkeit natürlich voll war mit Menschen und es dann warm wurde. Und also man hat auf der Straße schon gehört, oh, da ist was los, partymäßig.
Schön.
War eine schöne Veranstaltung. Würde mich freuen, wenn das wieder stattfindet, irgendwann mal mit irgendwas. Genau, aber ich fand nicht nur sowas irgendwie arbeitsbezogener Krams, sondern körperliche Ertüchtigung könnte man es ja nennen. So ein gesunder Geist im gesunden Körper oder so. Ich bin seit langem mal wieder auf einem Karate-Lehrgang gewesen. Ich habe das ja früher recht intensiv betrieben und dann irgendwie fährt man an zu studieren und ist dann irgendwas im Verein raus und dann fährt man nochmal auf einen Lehrgang oder so und dann war es das. Und ich war jetzt aber mal wieder da, das ist jetzt auch schon wieder über vier Wochen her. Und es war erstaunlich, also es geht irgendwie noch alles. Es ist alles irgendwie ein bisschen steifer, aber so vergessen hat man nichts. Also das Muskelgedächtnis ist irgendwie noch da. Das fand ich ganz spannend.
Für Menschen wie mich, die Karate nur kennen aus den Filmen und wenn man irgendwo im Fernsehen so eine kurze Einblick kommt. Was heißt Karate-Lehrgang? Gehst du hin und die sagen, guck mal hier, das ist deine Hand, halt die nach oben und wenn jemand kommt, halt sie davor oder?
Das ist jetzt ist nicht festgeschrieben. Es gibt typischerweise irgendjemand, der bietet diesen Lehrgang an.
Lehrgang heißt ein Termin, mehrere Termine.
Also Lehrgang heißt in dem Fall war es ein Wochenende, es gibt es aber auch über eine Woche, es gibt auch zwei Wochen Lehrgänge. Also das ist auch nicht genormt oder so.
Ein Block quasi.
Genau, ja genau. Ja, ich glaube, ich muss nachdenken, gab es schon so wie gesplittete? Ja, nicht wirklich. Gibt es vielleicht auch, aber kenne ich jetzt keinen. Nee, und dann fährt man, also bei mir war es jetzt ein Wochenende, ich war auch nur einen Tag da, zu meiner Schande. Ja, und dann fährt man dahin, das ist halt jemand, der hörgraduiert ist typischerweise, der bietet diesen Lehrgang an und dann, je nachdem, wie viele Leute das sind, ist das, das ist ja auch nicht, also gibt es halt sowas, wir haben gerade, gibt es sowas wie drei verschiedene große Sachen, die man trainieren kann, das ist, eine Grundschule heißt das, das sind so letztlich Standardbewegungen, die macht man. Dann gibt es sowas wie Partnerübungen und es gibt Kata. Kata ist sowas wie ein Scheinkampf.
Das ist das, wo die alle in einer Reihe stehen und dann so und dann vorne laufen.
So, ja, die Bilder kennt man, genau. Ja. So ungefähr ist das. Das ist aber auch, das ist jetzt wirklich, das ist schon die moderne Form. Also früher war Karate halt viel kleiner. Das ist, da könnte ich jetzt lange drüber erzählen, habe ich mich mal mit befasst. Karate kommt aus Okinawa eigentlich, nicht aus Japan, obwohl mittlerweile natürlich Okinawa zu Japan gehört. Und irgendwann kam das mal nach Japan rüber und da wurde das dann aber systematisiert. Und da sollte halt das auch zur Ausbildung an Schulen und Hochschulen und dem Militär benutzt werden. Und da muss natürlich mehr Leute durchschleusen. So ähnlich wie im Bildungsbereich. Wo du früher vielleicht irgendwie Lehrer gab, das ja drei Schüler gehabt und unterrichtet. Und dann wurden das irgendwie mehr, das ist eine ganze Klasse. Und so ähnlich ist das da auch. Deshalb kennt man jetzt diese Bilder, wo halt Kata gemacht wird, wo dann irgendwie 100 Leute stehen oder so. Das ist nicht unbedingt so, wie es sein soll, weil das gut ist, sondern weil sich das so entwickelt hat.
Okay.
Also eigentlich waren das viel weniger Leute, die man eigentlich trainiert hat. Weil man natürlich auch viel besser, also genau wie in der Schule, kannst du halt viel stärker auf die Leute eingehen. Aber so kennt man das halt. Jedenfalls war ich da und ging alles noch nur meine Oberschenkelmuskeln, die haben gesagt, ja, du hast das früher gemacht, aber was machst du denn da jetzt plötzlich wieder?
wir waren doch auch zufrieden damit, dass es nicht mehr stattfindet.
Ja. Genau, also das habe ich gemacht. Oberschenkel habe ich dann den nächsten Tag gut gemerkt. Aber hat noch funktioniert. Und jetzt ist in Stade demnächst einer, da fahre ich noch wieder hin. Dann haben wir auch zwei Tage, das ganze Wochenende. Weil es ist um die Ecke, da kann ich mit der S-Bahn hinfahren.
Ja.
genau, dann hatte ich das letzte Mal schon erzählt, ich laufe ja fröhlich. Und hatte ich erzählt, ja, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich mich angemeldet habe für den Kölbrandbrückenlauf.
Ja.
So um sozialen Druck auch auszuüben auf mich selber. Und der hat letzte Woche. Was letzte Woche?
Ich würde gerade sagen, hat es geklappt?
Ja, es hat geklappt. Sogar das, was ich mir vorgenommen habe, hat alles gepasst. Ich bin natürlich nicht unter den schnellsten gewesen, im Gegenteil. Ich war eher so in der Schlussgruppe.
Aber das ist doch egal, ne? Also mit
Ja, das war mir, ich bin ja nicht dahin gegangen, um zu gewinnen oder so. Nee, also die Strecke waren 12,2 Kilometer und bei der Entfernung hatte ich jetzt noch nicht die Sorge, weil ich bin jetzt auch schon 16 gelaufen, also das geht alles. Also ein bisschen Ausdauer habe ich jetzt schon. Aber die Brücke ist halt 50 Meter hoch und man läuft halt zweimal drüber. Einmal hin, einmal zurück. Und also die Höhenmeter merkt man dann doch schon.
Vom Horn her und von der Luft?
Nee, das noch nicht, aber einfach, weil du hochklettern musst.
Ach klar, ja, wir sind in Norddeutschland.
Genau, wenn man hier in Hamburg trainiert, dann hast du halt, wenn du so 10 Kilometer gelaufen bist, irgendwie einen Höhenunterschied von 10 Meter vielleicht auf der Uhr. Das ist einfach nicht so viel. Und also der ganze Lauf waren 117 Höhenmeter. Also weil du einmal hoch musst, einmal runter, dann ist es zwischendurch noch wie so ein Hügel. Hm. Und das merkt man dann auch tatsächlich in den Beinen, dass man das lange nicht gemacht hat. Das ist tatsächlich ganz witzig, weil 117 Höhenmeter, das ist so, wenn ich in Norwegen einmal laufen war, das war quasi ein Lauf. Also es ist eigentlich ganz, ganz witzig, dass man das so merkt. Hm. Naja. Nee, aber hat gut gepasst. Ich habe mir natürlich überlegt vorher, wie schnell willst du denn überhaupt laufen und was kannst du denn laufen, so dass dann also für dich ein gutes Tempo rauskommt und das hat alles funktioniert. Es war einfach war cool. Genau, das habe ich gemacht. Genau, dann stehen jetzt sind wir doch wieder bei der Arbeit. Jetzt stehen bei mir ein paar Reisen an. Und zwar, ich fahre Montag nach Paris, Anja.
Nach Paris.
Nach Paris.
Sehr schön.
Mit dem Taxi, mit dem Zug.
Taxi.
Im Zug, weil fliegen ist, nee, muss nicht sein. Ja. Auch wenn es dauert 9 Stunden, glaube ich, mit dem Zug, aber man hat ja so ein Umweltgewissen.
Aber machst du da so mit TGV und so ein Zeug? Also so
nee, die Verbindung, die ich habe, ist tatsächlich alles mit der Deutschen Bahn. Deshalb fahre ich auch schon am Montag. Eigentlich werde ich erst am Dienstag gebraucht. Das ist halt ein Projekt mit der NDLA, aber ja. Also in der Theorie könnte ich halt morgens losfahren und wäre dann zum Abend hin da, da ist dann so ein kleiner Empfang.
Ja, aber halt Deutsche Bahn. Ne?
Der ist am Dienstag, genau, und dachte ich aber, ja, fahre ich lieber einen Tag eher. Mhm. Dann bin ich ist halt so, ja, dann bin ich in Paris für 2 Tage und dann fahre ich Mittwoch ist die eigentliche Veranstaltung, da fahre ich dann wieder zurück Mittwochabends über Nacht und bin dann morgens wieder in Hamburg. Mhm. Bin mal gespannt.
Ja. Und machst du ein Projekt mit der NDLA, ist das Projekttreffen oder ist ihr, habt ihr eine Konferenz?
Ja, das ist eine Konferenz, die jetzt ein paar Unis in Frankreich organisiert haben. Mhm. Speziell, die haben ja, ich glaube in Deutschland gibt es das gar nicht so, aber die haben ja so speziell, wie heißt das, Université Numérique, Ingenieurswissenschaften und sowas. Also speziell der Bereich, die haben da so eben so eine Konferenz organisiert und die NDLA fährt da wegen Adlib hin. Adlib ist halt eine Plattform, auf der H5P laufen kann. Und wir stellen das einfach so ein bisschen vor und was die NDLA noch so macht.
Cool. Und
deshalb fahre ich halt nach Paris. Ich bin gespannt, war noch nie da. Das Einzige, was mir gerade Sorgen macht, sind die Bettwanzen, die es wohl in Paris gerade gibt.
Okay, was?
Die haben wohl, in Paris hat wohl gerade ein riesen Bettwanzenproblem, das war aber sogar schon im Parlament bei denen irgendwie ein Thema. Mhm. Deshalb, ich werd mir noch wirklich Insektenspray kaufen. Ich glaube, erstmal das ganze Zimmer und das Bett entseuchen, bevor ich mich da irgendwie reinbegebe. Mal gucken.
Bettwanzen.
Ja.
Ja.
Nur mal Bettwanze wahrscheinlich.
Ich überlege gerade, ob das diese Apokalypse ist, die sich da ankündigt einfach.
Wer weiß. Fun Fact, es gibt ja Apokalypse und Paris, es gibt ja einen The Walking Dead Spin-Off namens Daryl Dixon. Mhm. Also der Charakter, was sagt. Der ist halt die Serie ist durch eigentlich und es gibt jetzt so ein paar Spin-Offs. Und die spielen in Paris, unter anderem, also Frankreich eigentlich. Mhm. In Paris sind sie auch.
Das ist ja lustig.
So, ja, so. Ist egal, einfach neben Schauplatz. Genau, dann von der einen Hauptstadt von Frankreich bin ich auch noch mal in Berlin und sogar zweimal dieses Jahr noch. Mhm. Einmal ein Projekt-Kickoff.
Weil du so gerne in Berlin bist, stimmt's?
Weil ich so super gerne in Berlin bin, genau. Nee, einmal ist ein Projekt-Kickoff mit einem Erasmus-Projekt, was da irgendwie auch eine Firma mit begleitet. Mhm. Und da bin ich auch mit dabei. Bin ich mal gespannt. Das ist Anfang November, glaube ich. Und Mitte November ist dann noch die OEB. Die kennst du vielleicht.
Ja. Die Open Online-Eduka, nicht Open.
Genau, Online-Eduka heißt das Ding. Genau, und die HPV Group hat da irgendwie einen Vortrag ergattert und hat mich gefragt, ob ich da nicht auch mit einen Teil von übernehmen möchte. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Mhm. Und da kann ich dann direkt alles nochmal persönlich ansprechen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon gesehen, dass Sven Tore zusammen ist und dann kannst du da natürlich dann die Hintergründe oder vielleicht auch das Augenmerk drauf liefern, weil vielleicht, ich weiß nicht, ob du es getan hast, vielleicht sagt denen das niemand so direkt. Also nur dankbar, dass es überhaupt kommt.
Ich habe es ihm schon mehrfach gesagt. Unter anderem, ich war ja letztes Jahr auch in Norwegen und Aber ich glaube halt, wenn ich das nur erzähle, ist, auch wenn ich sage, ey, ich habe Kontakt zu Leuten von Hochschulen, die erzählen mir das auch. Habe ich ja tatsächlich. Bringt nicht so viel. Also wenn ihr ein Problem habt, was wirklich hilft, ist, wenn viele Leute im Forum meckern, da passiert tatsächlich was.
Okay.
Habe ich schon mehrfach miterlebt.
So.
Ja.
Haben wir jetzt den ersten HFP-Shitstorm motiviert?
Ja, genau. Vielleicht der kein Shitstorm, aber ich habe nochmal eine Schleife zur Episode 49. Da habe ich ja erzählt, wie ich dieses Script einen Kostenvoranschlag geschrieben habe für dieses Script Concordance Test Inhaltstyp, den man schreiben könnte.
Ja. Da hat es auch das Paper dazu.
Genau, ich würde sagen, das Paper, das war die wissenschaftliche Grundlage, wo ich mir gedacht habe, okay, wie funktioniert das, was ist daran wichtig und worauf muss man vielleicht achten. Dann habe ich den Kostenvoranschlag geschrieben und seitdem nie wieder was gehört. Nur falls jemand sich fragt, kommt denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist das Leben des Selbstständigen. Du schreibst Kostenvoranschläge und liest jetzt so ein Paper, steckst Zeit rein und dann passiert nichts. Passiert halt.
Ja.
Nicht so. Das war kein Gejammer, das war wirklich nur, falls jemand jetzt sich fragt.
Ist für eine Hochschule, dann muss es noch nicht zu Ende sein. Kann sein, dass es einfach dauert.
Ja, aber ich hab natürlich auch nochmal nachgefragt. Also jetzt nicht, wie sieht es jetzt aus, sondern.
Und da kam kein Sorry, wir arbeiten.
Da kam nicht mal eine Antwort
zurück. Das ist ärgerlich.
Das ist ja. Das ist ein bisschen doof. Also wenn sie sagen, ja, hat sich erledigt, ist teuer oder irgendwas, kann ja halt sein.
Ja, oder es kommt doch, oder wir sind noch dran. Oder
ja,
noch
irgendwas. Zeit.
Irgendein so, kann ja, wir haben das, also, oder auch ein, oh verdammt, habe ich vergessen. Stimmt.
Ja, das ist so.
Ja. Naja.
Ja, ich glaube, das war's. Heute mal ein bisschen mehr von mir.
Ja, wie gesagt, war ja auch ein bisschen Zeit. Und
ansonsten, gestern hatten wir noch einen spannenden Fall von Katze frisst Keks oder eventuell frisst Katze Keks, Schokokeks, was auch nicht gut ist für Katzen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, habt ihr nicht Katzenkeks, aber aha.
Nee, war ein Keks, der hier rumlag, nicht von mir. Und von dem dann ein Stück fehlte, wir waren uns nicht sicher. Aha. Unsere Katzen hat sie ja auch unter das Bett verkrochen, wir schon, oh, das
ist. Als Nicht-Katzenbesitzerin, da muss man dann gucken, dass sie es wieder auskotzen oder was ist.
Ja, das wussten wir auch nicht genau. Also erstmal grundsätzlich Katzen, ist es ein Wunder, dass es diese Gattung, Rasse, was ist das, Katze, ein Lebewesen noch gibt, weil die irgendwie zig Sachen haben, die giftig für sie sind. Ja. Also jede dritte Pflanze ist irgendwie giftig für Katzen, musst du wegräumen. Knoblauch,
Zwiebeln. Ist ja bei Menschen aber ähnlich.
Ja, aber Knoblauch und Zwiebeln oder so ist für Katzen halt wohl giftig.
Ja.
Also fällt dir ein Stück Zwiebel runter, gleich aufheben. Also Schokolade ist wie bei Hunden, das Theobromin. Ist wohl jetzt nicht so das Gesündeste für Katzen. Und ja, eine Katze hat sich dann auch unter das Bett verzogen. Wir dachten schon, blöd. Und dann genau die Frage, was macht man dann? Dann guckt man mal im Netz und dann von bis, oh, ist ganz schlimm, geh sofort zum Tierarzt, bis, ja, nee, kannst abwarten. Ist ja geil.
Und die hat gesagt, ihr wartet ab.
Wir haben mit einem Freund Kontakt aufgenommen, dessen Tante hat jahrelang Katzen versorgt und der hat dann mal nachgehakt und gibt es im Prinzip wohl zwei Möglichkeiten, entweder du gehst gleich zum Arzt, kannst du machen, aber wir haben halt drei Katzen, wir wussten jetzt nicht, welches Fleisch gefressen hat, auch wenn die eine nur rumliegt und allen jetzt irgendwie Brechmittel verabreichen, nur, das ist jetzt auch nicht das Tollste, dann haben wir halt abgewartet und haben mal geguckt, wie geht's ihr denn, und sie lag halt unter dem Bett, also war eh Schlafenszeit, aber normalerweise liegt sie nicht da, und wenn die sich verkriechen, ist ja eigentlich immer kein gutes Zeichen, aber wir haben dann mal mit dem Sack Trockenfutter geraschelt. Den kennt sie halt, den mag das Geräusch kennt sie, und dann ist sie auch sofort raus und dachte, okay, so schlimm kann es nicht sein. Und wir haben erstmal abgewartet. Also,
und habt ihr Brechmittel für Katzen in der Hausapotheke? Ist das sowas, was man denn da hat?
Wir haben es nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas sonst da hat.
Nee, weil du sagtest, ob man den Brechmittel verabreicht, und dann hätte sie sagen können, dass man sowas als Katzensitzer einfach da hat.
Wir haben, also ein Tierarzt hätte das machen können.
Ach so. Ja.
Naja.
Ist schon spannend, was sich so mit solchen, jedem Hobby quasi auftut, an Netzwerken.
Ja, na gut, also so ein Indikator, dass wirklich was gefressen hat, ist halt, wenn die anfangen zu kotzen.
Ja, ja.
Und sie lag aber nur da und hat kein Anzeichen, wie macht sie kotzt. Und dann haben wir gesagt, okay, warten wir noch ein bisschen. Und dann, ja, kam sie aber auch wieder raus, also war die falsche Alarm. Vielleicht hat sie ihn gefressen, aber.
Das heißt, diese ganzen lustigen kotzende Katzenvideos oder würgende Katzenvideos, die man so im Netz sieht, die sind eigentlich gar nicht so lustig, weil da immer irgendwas passiert ist.
Ja, nee, meistens haben die nur, also die lecken sich ja das Fell ab und das ist einfach, das meistens
Haare. Haare
einfach hochwürgen. Also ja, die kotzen auch schon mal, das passiert auch. Ja, meistens, also was sie hochwürgen und dann, das, Also meistens sind es eher so Haare, die dann wieder raus müssen.
Mhm.
So, jetzt war es aber.
Gut. Schön, schön. Ja, ich habe auch ein bisschen was gemacht. Mhm. Ich hatte meinen zweiten Science Slam.
Und wie zwar war der?
Nach dem ersten Science Slam bin ich gefragt worden, ob ich nicht für die. Also das erste Zeit. Bitte?
Das hast du erzählt.
Genau, da habe ich erzählt. Da war ich ja, das war ja so eine interne TH Lübeck-Veranstaltung, wo ich gedacht habe, ach, da guckt sowieso niemand zu. Stimmte schon, aber Chefin war dabei, also es ist schon wo ich wusste, dass sie kommt. Genau, und dann bin ich angefragt worden, hätte ja so, ob ich nicht Lust hätte, dass, also es gibt so eine Veranstaltungsreihe in Lübeck, wo so alle drei Lübecker Hochschulen das gemeinsam machen und die haben dann irgendwie auch einen Science-Slam veranstaltet. Da habe ich erst überlegt, weil es ja doch immer ganz schön Aufwand und so, und dann habe ich gesagt, naja, klar, mache ich so. Weil so oft hat, also ich habe dann gedacht, ich würde mich wahrscheinlich ärgern, wenn ich es nicht mache. Mhm. Dann habe ich mir noch überlegt, ich hätte eigentlich Bock auf ein anderes Thema. Es war einfach dumm. Also ich muss einfach sagen, es ist einfach im Aufwand, es ist dumm. Viel auch in eine sehr aufwendige Zeit und naja, also ich hätte einfach das Gleiche nochmal machen sollen und damit leben sollen, dass ich es so mittelgut fand.
Ja genau, du hast ja letztes Mal auch gefragt, hier, macht man sowas eigentlich? Darf man Sachen zweimal machen?
Also da die anderen zum Teil mit Sachen kamen, die sie schon vor Jahren gemacht haben, ja, darf man. Also ja. Das schon, wobei auch, ich hatte genau die Frage dann auch gestellt, da meinte eine, ja, aber er hält zum Beispiel ja nie den zweimal den gleichen Science Slam, sondern, na, da kommen so ein paar Sprüche und paar Sachen aus der Situation raus und sowas. Genau, und ich habe mich dann entschieden, zu digitalen Zertifikaten was zu erzielen. Das hat Spaß gemacht, sehr viel, vor allem, weil ich also im Auseinandersetzen mit den digitalen Zertifikaten noch ganz viel über mich selber gelernt habe, weil ich habe gedacht, auch nimmst du mal das mein Grundschulzeugnis als Einstieg, ne, so, weil in meiner Grundschule ist halt so, die Grundschule gibt's nicht mehr, ne, die ist halt irgendwann bei Schulzusammenlegung weggefallen und das ist ja jetzt so eines von den Problemen, die man so hat, wenn man so digitale Zeugnisse aus, muss man sowas bedenken, ne, und beim Lesen von dem Grundschulzeugnis ist mir aufgefallen, dass da ein Stempel drauf war, dass da nicht nur Grundschule Profen drauf stand, sondern Polytechnische Oberschule Profen. Aha. Und das ist ja so ein DDR-Schulbegriff. Ich war aber in der DDR nicht in der Schule, sondern war schon in der Gesamtbundesrepublik in der Schule.
Mhm.
So gibt's natürlich mehrere Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste ist, dass die einfach noch keinen neuen Stempel hatten. Und weil auch so über den ersten Zeugnis, da steht so Sachsen-Anhalt so mit Füller drüber geschrieben. Also
okay.
Das ist so ein Blanko-Zeugnis, wie das drüber geschrieben. Es ist also wahrscheinlich so in den ganzen Umbruchszeiten. Ich will gar nicht wissen, was die Lehrkräfte da alles durchgehen. Also doch, ich will es eigentlich schon mal wissen, aber was da alles so gleichzeitig noch für Baustellen hatten.
Mhm.
Und ich habe es aber nicht rausfinden können. Also der Ortsbürgermeister von Profen, den habe ich angeschrieben, der konnte das aus dem Archiv nicht raus. Also der konnte es aus seinen Aufzeichnungen da quasi nicht raussehen, wann das umbenannt wurde. Und die Schulbehörde hat mir nicht geantwortet. Sie hat wahrscheinlich auch andere Probleme, als mir sowas noch zu sagen. Ja, nee, also hat tierisch Spaß gemacht. Es war aber größer, als ich so dachte. Also ich dachte ja so, es ist halt ein Science Slam von den drei Hochschulen. Da kommen halt drei Leute aus Lübeck oder so und oder sechs Leute, wenn jeder zwei schickt. Und das war aber ein anderes Konzept. Das waren sechs Leute. Drei aus den drei Lübecker Hochschulen und drei von außerhalb, von extern. Und da kamen Leute aus Dortmund, Paderborn, nee, der wohnt, also ist tätig in Jena, kam er nicht mehr aus Paderborn und Hamburg angereist. Also vor allem dachte ich so, Dortmund, denkst du schon, reist dir durch ganz. Und dann sagst du so, und habt ihr sowas schon mal gemacht? Und dann der eine sagte, ja, ich mache das seit 12 Jahren. Ach, cool. Ich hab das zum zweiten Mal und für den Talk ist es das erste Mal. Und ja, war schon spannend, war weird. Auch so, diese St. Petri-Kirche, das ist ja wirklich groß, ja, also das ist ja wirklich die Kirche da, wo das stattfand. Und, auch diese Science Slam in Lübeck, die findet auch schon seit sehr vielen Jahren statt. Also, dass es jetzt von diesen drei Hochschulen organisiert ist oder finanziert ist, ist relativ jung, aber dieses Format gibt's schon relativ häufig. Gab auch Catering für die Teilnehmenden. Das war richtig gut. Also es war richtig krass, aber war cool, hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ja, war natürlich die einzige Frau, aber dafür habe ich es ja auch gemacht. Also, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt absage, da gibt's wieder keine. Aber der Gewinner, da muss ich sagen, da habe ich einfach nur da gesessen und habe gesagt, ach komm, der hat seinen ganzen Science Slam gereimt.
Oh, okay.
Das hieß schon irgendwie ein Gedicht über Nikotin oder sowas. Ich habe es auch im auf YouTube gefunden. Ich pack's mal noch in die Show Notes. Und ich saß da und da stand über ein Gedicht über Nikotin. Und ich dachte, okay, ja, mach's halt ein Vierzeiler als ein Intro oder sowas. Aber dann
frei oder abgelesen?
Frei.
Okay, krass.
Frei und mit Simpsons-Bildern hinterlegt.
Krass.
Und dann guckst du das an und dann denkst du so, okay, was? Und dann wartest du eigentlich drauf, wo er quasi das Ding fertig hat und dann zu seinem Vortrag kommt und das geht einfach weiter. Und er ist so großartig, auch so, du hast ja dann die Situation, wie sich mal was reimt, ne? So, und also er hat das auch schon länger auf dem gemacht, also das, da kann ihm, also mal abgesehen davon, dass ChatGPT wirklich ganz schlecht reimen kann, ist da nicht viel, aber es ist schon krass, ja. Aber da auch spannend, wir haben uns ein bisschen unterhalten und der meinte so, dass er mit dem Vortrag bei einem anderen Science Slam, in einem anderen Veranstalter außer Konkurrenz gelaufen ist, weil er erklärt darin so ein grundlegendes Prinzip, aber nicht so aus seinem eigenen Forschungsbereich. Weißt du, so dieses,
weil
der gesagt hat, wir legen das streng aus und Science Slam ist, wir reden über eigene Forschung.
Genau.
Und auf diesem Weg zu deinem eigenen Projekt erklärst du natürlich was dahinter steckt, theoretisch.
Mhm.
Aber du musst quasi, und das war quasi ein Vortrag über darüber, wie schlecht Nikotin ist. Also schon aus der Forschung raus, aber jetzt nicht so aus dem eigenen Projekt. Oder nur bedingt.
Ja.
Was dem, also der Leistung überhaupt keinen Abbruch tut. Andererseits war es bestimmt gut für die anderen Leute, dass es auch der Konkurrenz gelaufen ist.
Ja.
Und was eigentlich auch, also wo er sagte, was eigentlich auch cool dran war, ist, weil der erste hat es ja irgendwie immer am schwersten. Hat, glaube ich, Reinhard Remford auch mal gesagt, dass so je später du drankommst, umso bessere Chancen hast du so. Also abgesehen davon, dass
sie mehr getrunken haben.
Diese ganze Wertung, das wirklich das Uninteressanteste an dem ganzen Ding ist. Dann hast du quasi so den ersten schon mal rausgenommen.
Mhm.
Ja, aber das war schon spannend und auch so mal wieder abends unterwegs sein und so. War schon schön. genau, dann sind wir zum Edocamp gefahren nach Halle.
Mhm.
Ins Bildungshaus Riesenklein, organisiert von einer Gruppe um Nele Hirsch, Christina, Ines Bieler und noch ein paar anderen Leuten dort vor Ort. Und das war cool. Also ist halt Edocamp, was soll ich sagen. Ist natürlich cool, aber mit dem Orga-Team auch erwartbar cool. Und aus Vorstandssicht muss ich sagen, die waren auch unheimlich unkompliziert in der Betreuung vorher. Also nicht, dass das ein Anspruch wäre, dass alle unkompliziert sein müssen. Also ich dafür sind wir ja auch im Verein und unterstützen das Ganze, damit halt auch mal jemand machen kann, der das noch nicht so dauernd macht. Also die machen das auch nicht dauernd, aber das war schon, man konnte sehr pragmatisch mit denen reden, ne? Und dann wir hatten gar nicht so viele Meetings vorher, weil die gesagt haben, das läuft, ne? Und wenn wir Meetings hatten, waren die auch zügig. Wollen wir zügig durch mit dem Thema, weil wir einfach da nicht unbedingt groß ins Gefaser gekommen sind und auch nicht Sachen künstlich aufblähen oder sowas. Das war alles nicht. Das war schön. Genau, das Bildungshaus Riesenklein ist eine spannende Sache. Das ist ist ein Bildungshaus, ist eine freie Schule mit Kindergarten. Also von der Grund, ich weiß gar nicht, ob die bis zum Abitur hochgehen, aber auf alle Fälle Kindergarten, weiß gar nicht, ob die Krippenkinder auch haben, aber kleine Kinder, Grundschulkinder, und dann zumindest auf ich glaube, die machen bis zum Abitur hoch. Und halt nach so einem freien Konzept, nach so einem reformpädagogischen Konzept. Aber das Ganze ist in so einem alten Haus drin, wie man so von, ich sag mal, von DDR-Clubhäusern kennt. Es war auch früher mal Teil der Uni, glaube ich. Also ich war leider bei diesem Vortrag, bei diesem Intro nicht dabei, wie die Schule aufgestellt ist. Also es hat quasi so dieses moderne pädagogische Konzept in Gewand einer sozialistischen Bildungseinrichtung. Es ist irgendwie, es ist eine schöne Schere im Kopf. Weiß nicht, ob man das als Westdeutscher so nachvollziehen kann.
Geht so,
gut. was auch spannend war, die hatten das Intro ein bisschen anders gestaltet, als man so kennt. Also mal so mit 3 Hashtags und Vorstellungsrunde und sowas. Und die hatten so ein paar Challenges gemacht. Also wo einfach dann gleich in den Gruppen Sachen gemacht werden mussten. Und unter anderem wurden Podcast-Empfehlungen gesammelt. Und ohne, dass ich dabei gewesen bin, Oder unter anderem Bildung alten Pferden gewinnt. Ich habe die pack die Podcast-Empfehlungsliste mal den, in die Shownotes auch rein. Wie auch so schön, wir malen gemeinsam ein Bild und wir machen alle zusammen 100 Liegestütze. Also nicht jeder 100, sondern je nachdem, wie viele Personen mitmachen, wird es weniger. Ja, und auch die Einführung in das Format Podcast, Format Bildung, Barcamp haben sie als Quiz veranstaltet.
Mhm.
Das fand ich auch sehr schön. Ja, ansonsten thematisch wie immer breit aufgestellt durch über 30 Kinderanmeldungen.
Ich hänge jetzt erstmal gerade an der Podcast-Liste hier.
Ach so, ja.
Sag mal, du als Filter klingt gut.
Ja. Nee, sind schon, also es sind ein paar übliche Verdächtige dabei, was natürlich gut ist. Ein paar habe ich auch vermisst, aber das ist ja, naja, das.
Ja, das ist ja persönlicher Geschmack halt.
Ja, und das ist ja auch nicht im Sinne von, wir müssen jetzt alle aufzählen, die wir jetzt gut finden, ja, sondern schnell mal die ersten 20 oder 30, wie wir haben wollten. Aber es ist eine schöne Idee, so zu starten, zu sagen, okay, schreibt mir euren Lieblingspodcast auf. Ja. Genau. Und in einem Tröd, glaube ich, hatte ich gelesen, dass wenig KI-Themen dabei gewesen wären, wobei ich sagen muss, ich habe es doch in einigen gefunden. Also so, wie sensibilisiere ich die Leute dafür, wie nutze ich es im Grundunterricht und auch so die Begleiterscheinungen, ne? Was machen wir jetzt mit dieser Prüfungskultur?
Mhm.
Na? Und da muss ich auch sagen, so in solchen Sessions, also ich habe nicht, also gefühlt habe ich ja nicht so wahnsinnig viele mitgemacht, wir mussten so ein bisschen abwechseln mit der Kinderbetreuung. Aber in den Sessions, wo ich drin fand, dachte ich mal wieder, okay, ja, alles ist gut hier. Ne? Also weil die haben halt Prüfungskulturen diskutiert und da war halt nicht die Frage, oh mein Gott, jetzt können die alle KI nutzen und wir können keine Aufsätze mehr schreiben lassen.
Mhm.
Sondern es war eher dieses, ach, interessiert uns nicht, unsere Aufgaben waren fast schon immer so, dass sie jetzt nicht damit lösbar sind. Oder andersrum, dann haben halt früher die Eltern geholfen. Ja, also es ist jetzt keine große Änderung der Situation, es ist nur skalierbarer geworden. Aber eher solche Sachen wie, wie hat der eine gesagt, es verbietet mir ja niemand, die gleiche Klausur nochmal zu stellen, wenn sie schlecht ausgefallen ist. Und dann kann man das...
Weiß nicht, ob das so ist, aber...
Also es gibt kein Gesetz, was dir das verbietet. Okay. So, und wenn du halt zum Ziel hast, dass eine Klausur nicht einfach nur Noten generiert, die du hinterher reintragen kannst, sondern sagst, die Leute sollen ja quasi sehen, was sie gelernt haben und wie sie sich gegebenenfalls verbessert haben, ist das ja vielleicht eine Maßnahme, wo man sagt, ich muss denen ja jetzt nichts reindrücken.
Mhm.
Na, sondern ich kann ja einfach sagen, okay, wir schreiben halt eine Klausur mehr und die gibt euch die Chance, euch zu verbessern.
Ja.
Ja, also fand ich, klingt nach einem total logischen Gedankengang. aber ich fand irgendwie auch spannend, ja. Genau. Es gab es gab sehr viele Kindersessions, fand ich. Also waren noch über 30 Kinder angemeldet.
Aha.
Also übliche Verstecken, Wir hatten Kreidemalen angeboten und Turnen in der Turnhalle, aber es gab eben auch sowas, jetzt hatte ich wieder das Tool vergessen, ein Schüler, glaube ich, hatte vorgestellt, wie er mit irgendeinem Maltool richtig coole Effekte macht. Ja, sowas. Und davon habe ich von Erwachsenen gehört, die da teilgenommen haben und begeistert waren.
Ja, cool.
Und ansonsten gab es auch eine Kinderbetreuung, was echt cool war. Das Witzige war, die Kinderbetreuung war eine Teilnehmerin, die vorher selber in der Kinderbetreuung war, also vor ein paar Jahren noch. Ja. Die EduCamp gibt es ja schon relativ lange und die macht mittlerweile eine Ausbildung, also die und ihr, der Zweite, die macht mittlerweile eine Ausbildung zum Erzieher und das ist sehr cool. Dass es dann sich so ergibt. Und was ich auch festgestellt habe, wurde bei der Ethnonautica schon festgestellt habe, es gibt dann Eltern-Sessions. Also die plant man nicht im Vorfeld, aber wenn man ein ganz kleines Kind hat, wo man sagt, okay, ich lasse dich jetzt nicht so lange alleine, beziehungsweise nur so, wenn ich mal aufs Klo muss oder so, aber nicht so im Sinne von, bleib mal hier, spiel schön, tschüss. Das haben wir doch nicht gemacht. Dann gibt's aber andere Eltern, die da auch sind. Und die lernt man bei sowas ziemlich gut kennen. Oder wenn man die schon kennt, dann kann man relativ gut mit denen sprechen. Also ich hatte gerade mit Thomas von Tutori mich noch mal ein bisschen unterhalten. Da haben wir ein bisschen über die Entwicklung von Tutori gesprochen. Das war schon cool. Jo.
Hm.
Und, also im Internet haben wir es schon verkündet. Das Beste am EduCamp ist, dass es ein nächstes EduCamp geben wird im Frühjahr. Und das war nicht so klar. Wir saßen dort und wir haben Mitgliedertreffen gemacht. Versammlung hatten wir dieses Jahr schon abgehakt, also das, was formell ist. Und wollten eigentlich sagen, dass wir leider keine Bewerbung haben, weil sich eine Bewerbung zerschlagen hat. Es klappt leider doch nicht. und auch nach Aufruf nichts weiter kam. Und dann saß aber eine Teilnehmerin drin und meint so, deswegen bin ich hier, wir würden es machen. Mhm. Und dann geht's jetzt am 15. bis 17.3. nach Minden.
Minden ist bei Bielefeld oder so.
Ne? Ja, ist gar nicht so weit weg.
Hannover, Bielefeld, stimmt. Hm. Von hier aus gesehen.
Klar, je nachdem, wo man die Folge hört, ist es gar nicht so weit weg. Also wir haben uns das schon in Kalender eingetragen, wir haben schon Airbnb gebucht.
Okay.
Da freue ich mich sehr drauf, dass das stattfindet. Auch, dass es wirklich so schön aus der Community, so wie es sein soll, weißt du, so kommt, wir machen das. Mhm. Mal gucken, da werden jetzt die Plan-Card-Sachen vor Ort, dann machen wir mal ein erstes Webkonferenz. Ja. Solltet ihr alle hinkommen, ist toll bei EduCamps weiter. Also zumindest, wenn man die Hoffnung in die Bildungswelt nicht verlieren will, ist das immer wieder gut. Ja. Was habe ich dann noch gemacht? Dann habe ich einen Mittagshappen zu Best Practice zu KI-Tools gegeben. Mhm. Mittagshappen ist ein TH Lübeck internes Format für Angehörige der Hochschule. Ich weiß gar nicht, ob Studierende dabei sein können, aber alles, die angestellt sind, auf alle Fälle. Wo so Schwerpunktthemen so gemacht werden von, keine Ahnung, neue Sachen aus dem Personalrat, neue Tools, was auch immer. Und da gab es schon mal so einen Vortrag zu ChatGPT und KI von unserem, von unserem Kollegen Andreas Wittke. Ich wollte Lieblingskollege sagen, aber da sind zu viele enttäuscht. Und es stimmt dann je nach Situation auch nicht. Also wenn mir Moodle ausfällt, kann ich mit Andreas nicht ausfällen, dann brauche ich einen anderen. Also ich kann nicht Lieblingskollege sagen. Genau. Und der hat es schon gemacht und wir wollten dann einen Nachfolgetermin machen und da konnte er leider nicht und hat mich gebeten, da was zu tun. Und da haben wir einfach mal Sachen ausprobiert oder zusammengetragen, die mittlerweile ganz gut funktionieren, wenn man mit ChatGPT oder KI-Bildgeneratoren arbeitet. Mhm. Also sowas wie, schreib mir eine Zusammenfassung, schreib mir Lernergebnisse, formuliere kürzer. Also einfach mal dieses ganz wirklich hands-on praktische, wie kann ich es jetzt nutzen, gerade wenn ich mich vielleicht noch nicht getraut habe, weil ich nicht weiß, was ich mit dem Ding machen soll.
Ja.
Ja. Oh, dann haben wir noch ein schnelles GMW-Paper eingereicht und auch Gutachten habe ich gestern geschrieben.
Schnell eingereicht? Mhm. Ist aber anspruchsvoll.
Ja, aber.
Deshalb GMW, klingt so alles so easy peasy.
Ja, nee, GMW funktioniert dieses Jahr anders.
Ach so.
GMW hat eine ich habe es in die Veranstaltungstipps auch gepackt. GMW findet im November in Jena statt und ist relativ kurzfristig angekündigt worden. Mhm. Und ich nehme mal an, dass aus diesem Umstand heraus nur Abstracts gefragt waren. So Abstracts, okay. 3 bis 5 Seiten.
Okay.
Und manchmal hat man ja noch was, um es mal so zu sagen, also was aus einer anderen Sache, positiv formuliert. Wir hatten noch einen Abstract, der bei einer anderen Konferenz abgelehnt wurde und den wir nach den Rückmeldungen der Reviewer verbessert haben. Und jetzt mal gucken, ob es jetzt reicht. So, und deswegen war es relativ schnell, das war ja nicht auf der grünen Wiese baust. Genau, Gutachten habe ich auch geschrieben, waren durchwachsen, aber ich weiß jetzt nicht, ich muss das erste Mal anhaben, dass ich die Paper vertraulich behandle. Mhm. Ich dachte immer, das ist üblich, ich weiß aber tatsächlich nicht, wie weit es geht und ob die damit meinen, so nach Motto, pack's nicht in PDF, GPT oder was sowas rein, also nee, Chat-PDF oder wie heißt das Ding? Es gibt ja so ein KI-Tool, wo du jetzt PDFs hochladen kannst und dann quasi fragen kannst, ob das Paper, was da fehlt, was da gut ist, was da schlecht ist oder sowas.
Okay, nee, kann ich nicht. Mhm.
Ich würde zwar auch meinen, dass da nichts passiert damit und die Paper, die ich gelesen habe, jetzt oft nicht die Schöpfungshöhe hatten, dass das nicht so schlimm ist, aber wer weiß. Ja, genau. Und auch gestern habe ich, angefragt und hab's auch gemacht, bei Ring a Scientist. Kennst du Ring a Scientist?
Nee.
Ist eine Webseite, ja, wo du einen Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler anrufen kannst, in Anführungszeichen. Also, da kannst du dein Profil hinterlassen und wenn dann, wie in dem Fall, eine Schule sagt, boah, wir bräuchten mal jemanden, der hier über digitales Bildung redet, mit den Schülerinnen und Schülern, dann kann man die anfragen, ob die nicht Lust dazu haben.
Okay, das kenne ich von einer Uni in Braunschweig. Mhm.
Genau. Und das.
Aber nicht unter Ring a Scientist.
Nee, ist so ein Gesamtportal. Ich wusste auch nicht, ob das jemand kennt. Ich habe da irgendwann mal, aber es muss ganz schön lange her gewesen sein. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder überarbeiten. mein Profil hinterlassen und die haben halt gefragt und dann habe ich so ein kurzes Intro gemacht, werde ich auch verlinken, die Slides, wo ich quasi gesagt habe, wer ich so bin und was ich so mache und wieso meine Arbeit so aussieht. Und dann habe ich sie fragen lassen. Und dann wollten die so Sachen wissen, wie kannst du mal so einen Online-Kurs zeigen? Was ist eigentlich Wirtschaftsinformatik, weil ich das am Anfang so in der Vita drin hatte? Wie viele Leute arbeiten in so einem Projekt und wer bezahlt das? Und warum nutzen wir eigentlich nicht mehr Online-Kurse in der Schule?
Ja.
War ganz, ganz spannend, ja. Ja, und ansonsten bin ich gerade dabei, auch die Kursformate umzuziehen, weil wir haben, ich überlege gerade, ob man das irgendwo zeigen kann, ein neues Moodle-Kursformat entwickelt bei uns, von dem wir unsere Kurse jetzt umziehen, weil wir das alte Moodle-Format nicht mehr lange mitziehen wollen in der Aktualisierung. Na, also du müsstest ja dann das immer gucken, dass das mit den neuen Moodle-Versionen immer noch funktioniert und das wollen wir eigentlich vermeiden, wenn wir den nächsten Schritt machen und deswegen sind wir da jetzt am Umziehen und ich ziehe zumindest die um, wo eine Dozentin aktiv damit arbeitet, die Kurse. Die will ich lieber nicht den Studierenden geben. Das heißt nicht, dass ich besser bin als Studierenden, aber ich will dran schuld sein, wenn was kaputt geht.
Ja.
Ja, und genau, und diese Umstellung von diesem Kurzformat, da musste man so ein paar Sachen beachten. Und ich dachte, wenn ich mir das sowieso aufschreibe, was ich da beachten muss, dann mache ich gleich einen Kurs draus, ne, weil das ja meine Arbeit ist, da gleich immer Kurse draus zu bauen. Habe ich gemacht, da habe ich einen Kurs draus gebaut und dann hat Jan ein Skript gebaut dazu, dass das ein bisschen schneller geht. Jetzt die Hälfte von dem Kurs wieder vergessen. So. Ja, und ansonsten haben wir Urlaub gehabt, haben eine Eingewöhnung durch, haben ein Gartenhäuschen gebaut. Ansonsten sind gerade Duplo und Prio ganz hoch im Kurs. Und da kann ich vielleicht beim nächsten Mal dann mehr erzählen oder nächstes Mal, ja. Wir sind kurz davor, eine Phonibox fertig zu haben.
Phonibox ist wahrscheinlich Tonibox, habe ich ja gelernt, was das ist.
Ja.
Wahrscheinlich ist das der Nachbau.
Genau. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, also Tonibox ist so ein Lautsprecher und da kann man so kleine Figuren, die sieht man auch im Supermarkt an der Kasse, wenn man einmal weiß, dass sie das sind und nicht einfach nur komisches Spielzeug, kann man Figuren draufstellen und die starten dann ein Musikstück oder ein Audiobuch, irgendwas, ein Audio-File. Ne? Und das ist eine coole Idee für Kinder, also wie früher Kassette, ne? Also einlegen und los. nur halt jetzt ohne Kassette, digital und also nicht, kann kein Band kaputt gehen und so. Mit solchen Figuren ist natürlich auch eine Sache, wo dir dann keine Ahnung für jede Figur irgendwie knapp unter 10 Euro aus der Tasche gezogen werden. Also war ja bei den Kassetten genauso, muss man sagen. Also ist jetzt nicht so, aber es gibt's halt auch als Open Source Nachbau. Auf dem Raspberry Pi kannst du es laufen lassen. Und es läuft auch offen Zero, das haben wir, soweit sind wir schon. Also es ist quasi fertig, muss nur noch zusammengebaut werden. es läuft schon, aber man muss halt ja noch dafür sorgen, dass das Kind da nicht mit so einem Raspberry Pi die ganze Zeit rumhantiert, sondern dass es irgendwie in der Kiste drin ist und so.
Ja, und die Figuren, das ist das, wird das drahtlos übertragen oder ist das?
Genau, also per NFC.
Okay.
Ja. Und dann kannst du natürlich alles machen, was dir so einfällt. Wir haben jetzt solche NFC-Karten, die du sonst mal so für ein Hotel, ne, zum Aufschließen zum Beispiel hast, ne? Solche haben wir genommen, weil wir haben gedacht, wenn du die nachher mitnehmen willst, irgendwie in Urlaub oder so, dann sind die schön flach und klein.
Ja.
Ne? So, du kannst allerdings auch Aufkleber kaufen und kannst dir Figuren drumherum drucken oder die an irgendwelche Figuren dran kleben oder sowas. Also sind dir wie immer alle Möglichkeiten offen und du musst dich halt für eine entscheiden.
Aber wie viele Daten kriegst du da drauf?
Nee, die Daten speicherst du auf der SD-Karte. Du sagst ihm nur, wenn diese NFC-Karte an dir vorbeikommt, dann spiele bitte diese Datei ab. Also es ist anders als bei den. Es ist anders als bei den Tonyboxen. Bei den Tonyboxen sind die Dateien ja tatsächlich irgendwie auf dieser Figur drauf.
Ja, das dachte ich jetzt gerade.
Genau. Und bei der Phonybox machst du mit der NFC-Karte quasi nur die Auswahl von dem Stück, was gespielt werden soll. Und das Stück selber ist auf der SD-Karte im Raspberry Pi drin.
Verstehe. Aber wie macht das dann die Tonybox? Wie überträgt die das?
Das weiß ich nicht.
Ach so, okay.
Es ist einfach nur meine Interpretation, dass es nicht auf der Tonybox sein kann, weil die bringen ja neue Tonys raus.
Nee, das ist schon klar.
Aber vielleicht, ich weiß tatsächlich nicht, vielleicht muss die Tonybox doch ab und zu ins Netz und darf dann, und muss dann, also vielleicht kannst du auch Da frage ich mal nach.
Auch sein.
Dass die das dann runterlädt, wenn die Tony kriegt.
Ja, es kann ja sein, dass da ein Kino drauf ist.
Ja.
Okay, ja gut. Es gibt ja die abstrusesten Sachen, nicht, habe ich jetzt gelernt. Es gibt ja auch mittlerweile Packstationen, die selber keine Online-Verbindung mehr haben.
Mhm.
Spannend, ne? Das ist dann dein Telefon. Das heißt,
ja.
Du gehst da hin und die Box baut nur eine Verbindung mit deinem Telefon auf und nutzt aber deine Internetverbindung.
Oha.
Ja, ist lustig, ne?
Ja, das ist bestimmt extra für Deutschland entwickelt worden, weil du dann sonst in Brandenburg keine Packstation aufbauen kannst.
Ja, weiß ich nicht, keine
ist Ahnung. Quatsch, nee, dann ist ja dein Handy auch nicht. Ja, ist gut. Nee.
Das ist natürlich billiger zu bauen.
Mhm.
Und billiger zu betreiben.
Ja.
Naja, egal.
Gut. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich, also ich hoffe, die Leute auch, nutzen ja. Kapitelmarken, wenn sie ja. nur jetzt diesen Teil hören wollen, nämlich den Kern unseres Podcasts, nämlich die Paper.
Genau.
Und du hast eins mitgebracht. Ja.
Genau, Studieren gegen Rechts habe ich es getauft.
Mhm.
Ich hätte auch ein Fragezeichen hinter setzen können, habe ich aber nicht. Ich lasse noch offen, was das heißen könnte.
Ja.
Ich lieg einfach los. Am letzten Wochenende waren Wahlen in Bayern und Hessen. Hast du die auch verfolgt?
Ja, also ich habe mir das Ergebnis angeguckt. So, und naja, das Zeug, was man vorher nicht ignorieren konnte hier mit irgendwelche alten Flugblätter in Taschen.
Ja, und ja da, genau. Um Flugblätter geht es jetzt nicht. Es geht auch nicht um die PolitikerInnen, sondern es geht eher um die WählerInnen.
Ja.
Oder Wähler könnte man ja fast sagen. Also, wenn du es nicht gesehen hast, es gibt ja immer so Analysen und Wählerwanderungen und so weiter und so fort. Und eine Analyse war unter anderem, wer denn jetzt die AfD gewählt hat.
Mhm.
Jetzt kannst du ja schon mal Vermutungen abgeben, wenn du es nicht gesehen hast.
Naja, das typische Männer ohne Migrationshintergrund.
Das war, glaube ich, gar nicht gefragt. Mhm. Aber
und die sind von der FDP und der CDU gekommen. CSU gekommen in Bayern.
Das Kuriose, genau, Wählerwanderung kurioserweise war so von allen Parteien, auch von den Grünen.
Ja, das ja.
Der größte Schwung wohl allerdings nicht WählerInnen.
Hm.
Oder in dem Fall
und Wähler. Ländlicher Bereich.
Ja, genau, das war auch, ist jetzt nur für mich nicht so relevant.
Hm.
Also für mich ist es relevant. Oder also männlich stimmte, genau, also Altersgruppe war da auch tatsächlich auch in der jüngeren, also 35 bis 44, da war der größte Peak. Also es ist nicht so, also auch bei den Jüngeren übrigens auch nicht so, dass Junge jetzt alles andere wählen, aber ein Punkt, den auf jeden Fall kam, war einfache Bildung.
Mhm. Und das ist aber doch sonst so eine Professorenpartei. Also es hat ja noch, oder ist das noch, ist das nur durch Lucke immer noch dran und es ist
gar nicht. Ich glaube, das ist immer noch dran, also weiß ich nicht. Also tatsächlich kenne ich auch aus meiner Zeit noch in Braunschweig Personen, die damals, also das ist aber auch schon ein paar Jahre her, die damals, als sie aufkamen, die AfD gesagt haben, oh, die kann man auch wählen, das sind vernünftige Ansichten. Ob so ist, weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls die Wählerschaft kam tatsächlich, also kann ich sagen Wählerschaft, weil männlich, überwiegend, aus einem, oder sagt es die Analyse, aus einem Bereich der einfachen Bildung.
Mhm.
Was immer jetzt einfache Bildung sein kann, also jetzt wahrscheinlich nicht studiert oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Also und als lief auch unter Arbeiter, aber ich habe jetzt eine andere, also einige haben es eben, das war, ich komme auch gleich drauf, warum ich jetzt nicht Arbeiter sage. Also einfache Bildung.
Mhm.
Genau. So da kam so der größere Teil der AfD-Menschen her. Und ich habe ein Paper, das sich mit diesem Thema beschäftigt, also der Titel heißt Do the Political Attitudes of Students Change During Their Time in Higher Education?
Mhm.
Also jetzt quasi davon ausgehend, also wenn die an die studieren, ändert das denn die Einstellung? Das heißt, wenn einfache Bildung viel AfD wählt, ist es denn so, dass jemand mit, ich nenne es jetzt höherer Bildung, ich finde den Begriff irgendwie doof, aber ist das die weniger AfD wählen? Und wenn ja, ist das Studium vielleicht der Grund?
Ja.
Und darum geht's in dem Paper. Ist erschienen in Higher Education, ich glaube, der Jahrgang war 86er Jahrgang, also 2023, ist aktuelle Ausgabe von September. Und ist allerdings online schon erschienen, jetzt muss ich nachgucken, letztes Jahr irgendwann, 13. September 22, also vor einem Jahr schon erschienen, aber jetzt auf Papier gedruckt worden.
Mhm.
Also nur ein Jahr, bis das da rauskommt. Genau, Higher Education ist erschienen, jetzt habe ich nach der Lizenz gar nicht geguckt. Ich glaube, das guckst du nur. Also man kann es angucken, aber ich glaube, es ist nicht frei lizenziert.
Mhm.
Genau, und so, da wird eben dieser Frage nachgegangen, ändert ein Hochschulstudium die politischen Einstellungen und wenn genau, erstmal das ändert das vielleicht. Jetzt haben wir schon das Fragezeichen. Ich sage aber, das ist vielleicht irreführend, das Fragezeichen, das habe ich weggelassen. So, das ganze Paper fängt an mit so ein bisschen Vorgeplänkeln natürlich. Also der Bildungsgrad wird ja häufiger herangezogen, um so gesellschaftliche Fraktionen irgendwie einzusortieren. Also ich hatte jetzt das Beispiel Wahlen, weil es jetzt gerade aktuell war, aber das hatten wir zu Corona-Zeiten ja auch. Also wer sind denn die VerschwörungstheoretikerInnen? Da wird ja auch mal geguckt, okay, wo kommen die her und der Bildungsgrad?
Ja, ich glaube, das ist auch so eine beliebte Erklärung. Also es wäre beruhigend, wenn wir sagen würden, die sind einfach alle dumm.
Genau. genau, dann fängt es an. Wird halt häufig angezogen. Und ob das jetzt aber so ein Studium die politische Haltung beeinflusst, ist jetzt noch weitgehend ungeklärt tatsächlich. Also es gab ein bisschen mehr, was noch reinspielt. Das wurde auch nur in einem Satz erwähnt. Also angeblich polarisieren Hochschullehrende wohl auch mal. Also quasi Indoktrination, oder könnte man es jetzt böse nennen. Jetzt egal in welche Richtung. Also Lucke wäre natürlich so ein Fall für eher, könnte man jetzt unterstellen, ne? So politische Beeinflussung Richtung rechts, irgendwie anders vielleicht links.
Ja.
Genau, aber das war nur mit einem Satz erwähnt und es ist irgendwie alles wohl nicht richtig wissenschaftlich untersucht. Es gibt wohl so ein paar verwandte Studien, also einmal aus Großbritannien, so auf der Makroebene, wo man sich mal anguckt hat, okay, wie sieht das denn aus? Also man kann wohl wirklich so eine Verschiebung fest, also auf einer höheren Ebene, ohne irgendwas zu erklären, einfach nur beobachten, dass es eine Verschiebung gibt von, also was früher mal so in Klassen war, also jetzt prototypisch arm wird links, reich wird rechts. Das wäre wohl nicht mehr so. Es gab eine Verschiebung zu einer Identität. Und Identität ist hier mit Bildung definiert. Also quasi, könnte man jetzt sagen, je mehr Bildung, desto linker. Also hat man auf einer Makroebene festgestellt, aber jetzt ohne zu sagen und sagen zu können, das kommt jetzt durch das Studium oder was da die Ursachen sein könnten. Also eine Studie Großbritannien. Und es gibt wohl auch ein paar detailliertere Studien, dann aber nur aus den USA, wo ja viele Sachen dann wieder anders funktionieren. Und also da kommt wohl raus, also wer studiert hat, ist schon eher liberal eingestellt. Also jetzt nicht unbedingt, also das ist ja eh ein anderes System. Also da gibt es ja im Prinzip nur Republikaner und Demokraten. Und wenn du Demokraten jetzt auf die liberale Seite stellst, dann hieß es also, wenn du studiert hast, bist du ja jemand, der die Demokraten wählt.
Ja.
Genau. Aber egal, also selbst wenn man das jetzt hat, dann wäre immer noch die Frage, ist das Studium jetzt die Ursache oder eh schon nur ein Ausdruck der politischen Überzeugung oder sowas, also quasi eher das Resultat des Ganzen. Bist du eh schon links und studierst deshalb? Das weiß man halt alles nicht. Und was jetzt Tom Fryer, habe ich gleich gesagt, das ist der Autor von der Universität aus Manchester gemacht hat, der hat sich einfach anguckt, also wollte der Frage nachgehen, beeinflusst denn ein Studium die politische Haltung, in Klammern in Großbritannien, soll das sein Fokus war. Da kommt halt auch her. Und dann hat das ein bisschen theoretisch einsortiert. Da bin ich jetzt nicht firm, muss ich gestehen. Also er hat gesagt, das ist alles unter dem großen Deckmantel des kritischen Realismus. Ich habe kurz in die Wikipedia geguckt. Das heißt wohl sowas platt gesagt, es gibt eine reale Welt, die man mit den richtigen Instrumenten auch wahrnehmen kann. Also Beispiel irgendwie war der Schall. Also ein menschliches Ohr. Also wenn du sagst, das sind deine Instrumente, hört natürlich nicht alles. Ultraschall ist nicht drin. Oder sehr tiefe Töne oder sowas. Aber man weiß natürlich, dass man es auch wahrnehmen kann mit einem entsprechenden Mikrofon oder sowas. So, also man geht da irgendwie davon aus, man kann das schon alles erfassen. Und ein Punkt, der da eben wohl mit reinspielt, ist, dass man sagt, also es ist nicht, wie schreibt man das? Also nicht unbedingt, also schon irgendwie deterministisch, also du kannst sagen, eine Ursache erzeugt tendenziell ein Ergebnis, aber es kommt nicht unbedingt darauf an, wie viel, sondern die Frage nach dem Wie ist eigentlich spannender. Also wie, wann, unter welchen Voraussetzungen passiert denn das, aber gar nicht, um das prozedural festzumachen oder sowas.
Okay, ja.
So habe ich es verstanden, kann aber auch falsch sein. Kommt aber auch später im Paper gar nicht vor, da ich den Begriff nicht kannte, dachte ich, ich erwähne das vielleicht auch mal. So, also was hat die Person gemacht? Hat keine eigenen Daten erhoben, sondern ist erster Punkt, der aber auch selber natürlich als Kritik später festgelegt wird. Es gibt eben sowas wie ein British Election Study Panel seit 2014. Das heißt, da wird wird so ein Panel befragt. Panel ist halt wichtig, weil es immer dieselben Personen sind oder über ein sehr stabiles über einen längeren Zeitraum zumindest. Das heißt, du kannst auch im Zeitverlauf Sachen feststellen. Und es ist wohl repräsentativ für Großbritannien. Es sind wohl 30.000 Leute drin und die sind wohl auch so gewählt worden, dass es halt der Struktur der Bevölkerung in Großbritannien entspricht. So, und die dann hat er genommen und hat er geguckt, was gibt's denn da gibt's da Variablen, die ich vielleicht benutzen kann? Und hat gesagt, okay, ich habe hier zwei unabhängige Variablen, die ich als Messgrößen quasi nehmen kann. Das ist quasi Aussage, ob jemand Erfahrung mit höherer Bildung hat.
Hm.
Also von nee, habe ich nicht, über ich bin gerade eingeschrieben oder war eingeschrieben, habe aber keinen Abschluss bekommen, ich war eingeschrieben, habe einen Abschluss oder weiß nicht. Gibt's das auch mal als Antwortmöglichkeit? Also eine Variable und die andere ist die Altersgruppe. Hat aber deshalb genommen, weil es auch so eine Generationenfrage sein kann, ob jemand politisch links oder rechts eingestellt ist oder wie auch immer.
Hm.
Genau, und dann hat er gesagt, okay, was sind noch für Variablen drin, woran kann ich das denn, was kann man quasi zum Messen des Ganzen nutzen, also die politische Einstellung, die wurde halt auch abgefragt. Jetzt so eine selbstberichtete Variable, also wurden Personen befragt, wie würden sie sich selber einstufen, von links bis rechts auf so einer 11-stufigen Leichhardt-Skala, also von 0 bis 10.
Mhm.
Und also das ist dann detailliert, er hat Gruppen daraus gebildet, dann gesagt, also 0 bis 3 wäre für ihn okay links, 4 bis 6 Mitte und 7 bis 6, bis 10 rechts. Das war die eine Größe und die andere heißt wohl Ethnozentrismus. Und das ist quasi, ob du Immigration oder pro Immigration oder sagst, Immigration ist grundsätzlich gut für Großbritannien oder schlecht für Großbritannien.
Mhm.
Dann auf einer 7-stufigen Leichhardt-Skala. Plus weiß nicht, gibt's halt auch immer. So. Also das waren die Variablen, die da sind, wo er auch schon, jetzt kannst du ja fragen, okay, Ethnozentrismus mit Immigration und politische Ausrichtung, ist das unabhängig? Wahrscheinlich nicht, hat er auch gesagt. Also im Vorfeld schon.
Hm.
So, dann, was er dann gemacht hat, er hat einfach diese Daten genommen und hat da ein bisschen drauf umgerechnet. Also ganz platt kommen wir gleich drauf.
Geguckt, ob es Muster gibt oder...
Ja, genau. Er hat eine Questions-Analyse gemacht, wo er gesagt hat, wir gucken jetzt einfach mal breit über beide Variablen und dann längst eine Analyse, wo er sich das nur für die Studierenden angeguckt hat, im Zeitverlauf.
Mhm.
Genau. Im Prinzip, also das erste letztlich eine große Tabelle aufgestellt, wo er geguckt hat, wie viel Prozent von denen mit höherer Bildung und aus der Gruppe wählen denn ordnen sich selber links ein oder rechts ein und so weiter und so fort. Mhm. Genau, Längsschnitt halt, die Analyse sah so aus, dass er gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt nur die mit Hochschulstudium oder mit Erfahrung in Higher Education, muss nicht unbedingt ein Studium sein. Und er hat gesagt, diejenigen, die dreimal in Folge an dieser jährlichen Befragung teilgenommen haben, die kommen rein in die Befragung,
mhm.
Eben weil das die Länge vom typischen Bachelorstudium ist, dann hat man so ein ganzes Studium abgedeckt. Genau, und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man in Summe vier Kohorten, weil das die Daten und Hergaben, also einmal von 2015 bis 2018, waren es vier Kohorten oder drei, waren vier Kohorten, genau, 2015 bis 2018 war die erste und 2018 bis 2021 war dann die letzte. Also kriegst du halt vier Kohorten, wo jeweils Leute drin sind, die dreimal in Folge teilgenommen haben.
Hm.
Also wahrscheinlich, also könnte eben sein, dass das so ein Bachelorstudium war, aber komme ich auch in der Kritik nochmal drauf. Genau, was dann rauskommt, da braucht man nicht groß mit Tabellen hantieren. Ich teile dir, das können jetzt die HörerInnen leider nicht sehen, aber ich teile dir schon mal einen Link.
Oh mein Gott, jetzt müssen wir gucken, wo der Chat von Skype ist. So.
Ja.
Hm.
So, und also da kann man jetzt so die ersten Ergebnisse sehen. Das ist also ein Balkendiagramm, das aufgestellt wurde und das hat... erstmal ist das nach Altersgruppen sortiert, also unter 25, 26 bis 35 und so weiter, mhm. Und so fort. Dann im 10-Jahres-Abstand bis 66 plus.
Und no higher education und higher education.
Genau. Und in jeder Altersgruppe ist dann der Unterschied aufgetragen. Also gibt es die Subgruppen keine Erfahrung mit höherer Bildung und höherer Bildung. Und die haben jeweils einen Balken, wo aufgetragen ist, wie viel prozentual sich eher links, beziehungsweise mittig oder rechts einsortiert haben, politisch gesehen. Und wenn ich das angucke, kann man einfach so ein paar Sachen sehen.
Mhm.
Also wenn man die beiden Subgruppen vergleicht, also keine Erfahrung mit höherer Bildung und höherer Bildung, dann kann man sehen, okay, es gibt sowas wie so ein Linksshift. Also tatsächlich diejenigen in derselben Altersgruppe, die Erfahrung mit höherer Bildung haben, ordnen sich selber eher links ein.
Ja.
Über alle Altersgruppen hinweg, kann man sehen. Ja.
Und auch schön über das Alter siehst du auch schön, dass das Linkssein abnimmt.
Ja, ganz genau. Das ist die nächste Erkenntnis, wenn man die ausblenden würde, die Erfahrung mit, also die irgendwie ein Hochschulstudium machen, dann würde man sehen, je älter, desto rechter. Kann man sehen. Also tendenziell. Genau. Genau. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Prozentwerte so spannend sind. Weiß ich nicht. Also, musst du mir sagen, meinst du, es lohnt?
Nee, also
es gerade vor dieser Position, wo man sagt, es ist gar nicht so relevant, wie groß die Blöcke sind, sondern dass man eher die Wirkzusammenhänge erklärt.
Ja.
Also nur um einen Eindruck zu kriegen, also von, wenn man sich das anguckt, 25, von unter 25, also wenn man ganz vorne anfängt, dann hat man sowas von, was ist das? 25% ordnen sich da rechts rein und 45 links ungefähr. Also das ist der erste Balken jetzt im Prinzip. Und wenn man das fortführt, dann kommt man so bis 40 rechts und noch 10 links für die. Ah, die Zahlen, vielleicht kennst du nicht die Zahlen jetzt.
Ja.
Wer interessiert, dann muss ich das angucken.
Genau. Ich stelle gerade fest, das ist für mich schwer einzuschätzen. Also so, man sieht natürlich, dass der Center-Block relativ groß ist, ne, über alle Altersklassen hinweg. Aber aus der Darstellung kann ich tatsächlich nicht so richtig gut sehen, ob sich der Rechtsanteil erhöht. Also, ja, irgendwie schon so ein bisschen. Aber es ist wirklich nicht.
Wenn du das Alter betrachtest.
Ja.
Ja, gut, Alter hinweg. man müsste jetzt sich die Balkenüberfläche sind rausnehmen, damit man es eher sehen.
Ja. Ja, gut. Aber weil wir sagen müssen, es ist ja eigentlich nur das Gleiche, nur umgedreht. Ne? Also müsst ihr bloß den auf den Kopf stellen, aber es ist nicht so.
Ja.
Nicht so einfach zu erkennen.
Genau, aber was man jetzt natürlich nicht sagen kann, man kann jetzt hier keine kausale Aussage treffen. Also auch wenn das so aussieht, man könnte ja sagen, hier bei Higher Education, die wählen ja alle viel stärker links oder sortieren sich da links ein. Das ist natürlich noch keine kausale Aussage oder so. Man kann jetzt nicht sagen, weil die studieren, wählen sie stärker links.
Mhm.
Ja, muss man immer dazu sagen. Und das nächste, also das ist im Prinzip gerade schon angesprochen, die Balken in der Mitte sind relativ groß.
Ja.
Also das ist auch so ein, das erwähnt er auch im Text selber nochmal, das ist jetzt nicht nur meine Interpretation, sondern dass der Block in der Mitte also echt groß ist. Und die Frage ist dann, müsste man auch fragen, warum ist das einfach soziale Erwünschtheit oder in der Mitte mache ich ja nichts verkehrt? Weiß man alles nicht. So, es gäbe noch eine andere Grafik für diesen Ethnozentrismus, aber die Aussagen sind letztlich die gleichen. Also sind wahrscheinlich wirklich abhängige Variablen. Von da können wir uns das sparen.
Mhm.
Genau, einziger Punkt, den die Grafik da nicht aufgreifen würde, also was er im Text nochmal extra erwähnt, wenn man das ist ja eine siebenstufige Likert-Skala gewesen bei diesem Ethnozentrismus, also pro Immigration oder gegen Immigration. Und da kam es wohl viel häufiger vor, dass die Extremwerte gewählt wurden.
Mhm.
Also während bei der politischen Orientierung, wo das wirklich also ausgeglichen war, wo es nicht so einen Peak gab irgendwie bei den Extremwerten, gab es den wohl bei dem Thema Ethnozentrismus. Und das ist einfach die Vermutung, weil das eine moralische Aussage ist. Mhm. Also ob du dich stärker links oder rechts einordnest, ist jetzt deine Sache. Aber nehmen wir einfach mal das Häkchen Gutmenschentum, die würden natürlich sagen, ja, Immigration ist ganz wichtig, die machen 7 und die, was sind das denn, Schlechtmenschen? Weiß ich nicht. Die würden sich dann 0 geben oder sowas.
Hm.
Also das kam da wohl häufiger vor. Ja. Das würde natürlich verdeckt werden, wenn man nur so die Gruppierung nimmt, irgendwie pro, contra oder mit dich. Genau, was wir noch machen können, jetzt zur Längsschnittanalyse, da teile ich auch nochmal einen Link mit dir. Die könnte ich auch nicht schon mit reinnehmen, fällt mir drauf.
Jetzt schicken bitte auf den gleichen Weg. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ja.
Hast du den richtigen genommen?
Nee, doch, über die 3 Jahre.
Ja, genau, dann ist der richtige. So, das ist jetzt quasi die Längsschnittanalyse, die Längsschnittanalyse, eben über den Zeitverlauf. Das heißt, was man sich hier angeguckt hat, oder was man jetzt hier sehen würde, wären erstmal eine Gruppierung nach
links, rechts.
Orientierung links, Mitte, rechts oder weiß ich nicht.
Hm.
Das heißt, man hat mal 4 Gruppen und innerhalb dieser Gruppe sieht man jetzt jeweils die 3 Jahre der Befragungen. Also erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr und die haben jeweils einen Balken. Und da ist halt, das heißt, man kann im Zeitverlauf sehen, für jede Gruppe, wie sich halt der Prozentsatz ändert. Also Beispiel, nehmen wir einfach links als Beispiel. Also diejenigen oder die Anzahl der Leute, die sich links gruppiert haben. Erstes Jahr sind so knapp 34%. Und der zweite Balken für das zweite Jahr ist halt ein Tick höher und der dritte für das dritte Jahr ist dann noch ein bisschen höher, ist dann bei so, ja, weiß nicht, 38%.
Genau, ungefähr. Also die Selbstbezeichnung als links wächst, genau, über das Studienjahr.
Ja. Genau, und das gleiche hat man bei der Mitte auch, der Ausschlag noch nicht ganz so groß. Und bei rechts ist es andersrum, also bleibt noch nicht, na, bleibt noch ein bisschen was über, aber also diejenigen, die am Anfang oder im ersten Jahr sagen, ich würde mich rechts verorten, sind so bei 14% und geht dann runter so auf 12% oder so. Mhm. Und dann haben wir noch, das fand ich spannend, dass das drin ist, eben weiß ich nicht. Mhm. Also da gab es relativ viele, also 25%, die im ersten Jahr sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich ansortieren würde. Und das geht dann auch ein bisschen runter, so auf 22%. Also offensichtlich könnte man sagen, die haben sich Gedanken gemacht oder irgendwas und können sich jetzt zumindest verorten, in welche Richtung auch immer.
Ja, oder machen sie jetzt anders. Also es wäre jetzt spannend, ob die nach links wandern, nach rechts wandern oder in die Mitte. Es kann natürlich sein, also es passt nicht ganz, dass sie sagen, okay, vielleicht haben sie so das Gefühl, sie müssen sich jetzt einordnen. Ne? Während du frisch von der Schule kommst, sagst du, weiß ich nicht. Also wäre jetzt einfach so eine Sache, dass du sagst, okay, ich schäme mich immer mehr dafür, wenn ich keine politische Einstellung habe. Mhm. Was ich persönlich immer nicht so schlimm finde, aber könnte eine Möglichkeit sein. Ja.
Genau. Mhm. So, jetzt könnte man diese Grafik oder auch die Zahlen dahinter natürlich nehmen und sagen, okay, ist ja so eine Linksverschiebung drin. Mhm. Aber wenn man sich das genau anguckt, also uns statistisch ein bisschen betrachtet, dann ist es wohl in Summe recht stabil. Also es ist halt, das war ja eine 11-stufige Likert-Skala und wenn man das mal ausrechnet, ist das nur eine Verschiebung von 0,2% Punkten. Mhm. Das ist eine. Und es gibt wohl sehr selten komplette Richtungswechsel. Also kann man ja auch, hätte man vermuten können.
So, dass die rechten Leute komplett nach links driften auf einmal.
Genau, oder andersrum. Also das gibt's quasi gar nicht. Also sind wir auch, kam wohl Fälle vor, aber es ist nicht so oft. Also in Summe muss man dann doch konstatieren, ja, dass, wenn man sich so einen Balken anguckt, das wächst, aber ist jetzt nicht super viel. Genau, also jetzt gäbe es auch hier wieder eine zweite Grafik für den Zentrismus, aber letztlich dieselbe Aussage. Und also ist erstmal echt nicht viel. Das heißt, man könnte erstmal jetzt sagen, das Studio macht gar nichts, also es ist nicht bedeutsam für sich selber genommen. Spannend wird es dann erstmal mal, wenn, also er hat ein bisschen statistisch umgerechnet und dann gesagt, es wird dann spannend, wenn man das jetzt trotzdem nochmal vergleicht mit den Leuten, die keine Erfahrung zum Hochschulstudium haben. Mhm. Also dann ist natürlich diese Änderung für sich genommen ist relativ klein.
Ja.
Aber wenn man sie nimmt, um diesen Unterschied zu erklären, dann bekommt sie doch ein bisschen Gewicht. Oder anders gesagt, wenn es jetzt gar keine Veränderung gegeben hätte, dann hättest du sagen können, okay, so eine Hochschulbildung ist komplett, also es kann keinen kausalen Grund haben. Mhm. So bleibt zumindest noch die Möglichkeit, dass es einen Einfluss hat. Der ist dann, ja, da muss man gucken, wie stark das ist. Das ist das eine. Und was die anderen Ursachen sind, also es kann ja alles möglich sein von Familie oder Schule, vom Vorfeld. Oder also die Befragung kann ja auch stattgefunden, also da waren ja Leute dabei, die gesagt haben, ich habe ein Hochschulstudium abgeschlossen, vielleicht haben sie im Beruf auch nochmal die Einstellung geändert. Mhm. Also gibt noch diverse andere Ursachen. Das ist das eine. Und das andere, einen gewissen Einfluss kann das Studium auch tatsächlich haben. Für sich genommen ist es nicht groß, man müsste gucken, wie groß der Einfluss ist, aber es gibt einen leichten Einfluss. Mhm. Und anhand der Zahlen kann man natürlich jetzt nicht sagen, wie kommt das zustande? Liegt das daran, dass ich irgendein Fach gewählt habe vielleicht? Also das weiß ich, ist ja hier nicht mit drin. Das ist, was weiß ich, wenn ich Sozialwissenschaft studiere, dass ich dann vielleicht eher links eingestellt bin oder was auch immer.
Ja.
Kommt das durch die Mitstudierenden, dass die einen Einfluss haben? Liegt das an irgendwas, was Studierende halt typischerweise außerhalb des Studiums vielleicht machen? Also was tatsächlich die Ursachen sind und wie das dann zusammenhängt, das kann halt nicht beantwortet werden dadurch. Mhm. Das, was man jetzt festhalten kann, studieren gegen rechts, Fragezeichen, wahrscheinlich eher nein oder nur ein bisschen. Und dann müsste ich aber genauer angucken, gucken was. So, und dann, klar, jetzt kann man nicht das Ganze auseinandernehmen. Noch ein paar Sachen hat der Tom halt selber erwähnt. Also erstens, ganz klar, er hat eine Forschungsfrage, aber die Daten hat er natürlich nicht selber erhoben. So, das heißt, Daten waren jetzt nicht unbedingt dafür da, um seine Frage zu beantworten. Das ist der erste Punkt. Das heißt, er konnte eh nicht genau das rauslesen. Also idealerweise hättest du natürlich auch gesagt, okay, was war das für eine Art der Hochschule? Welches Fach hast du studiert? Ne, um da mehr rauszukriegen, ist deshalb nicht drin. Klar, dann die Ergebnisgrößen, also Ethnozentrismus und politische Orientierung sind eh nicht unabhängig voneinander, also hättest du ja auch sparen können. Hättest du vielleicht noch, wenn du eine eigene Befragung gemacht hättest, hättest du vielleicht noch andere Variablen reinnehmen können, die dir Aussagen geben. Dann bei dieser Längsstandanalyse gibt es wohl noch das Problem, dass die Befragungszeitpunkte nicht äquidistant waren. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass zum Beispiel immer zum Anfang des Studiums des Jahres gefragt wurde, sondern das variiert mal. Das heißt, der Abstand kann sein, dass einige dabei sind, die im ersten Jahr zum Ende des Jahres befragt wurden und im dritten zum Anfang des Jahres, was natürlich dann das Ganze nochmal verfälscht. Genau, und was er gesagt hat, in der Theorie gibt es, also ich weiß nicht, wie das genau in Großbritannien ist, Bachelor und Master hintereinander zu machen, ist in Deutschland ja ganz üblich.
Ja.
In Großbritannien offensichtlich nicht, weil er extra nochmal erwähnt, dass es ja die Möglichkeit gibt, dass es Leute gibt, die das direkt im Anschluss machen. Und das heißt, du kannst auch bei der Befragung, weil die Daten halt nicht hergeben, jemanden erwischt haben, der schon die ersten, zum Beispiel bei der ersten Befragung im dritten Jahr des Bachelors war und dann noch zwei Mastersemester hinterher gemacht hat. Und dass du halt in einem anderen Zeitpunkt im Studium da drin ist. Das heißt, das sind so alles so Einschränkungen, die Daten mit sich bringen. Wie selber sagt, von daher muss man halt wissen. Genau, also studieren gegen rechts, wenn das jetzt so eine Frage ist, vielleicht. ein bisschen, aber wir wissen nicht wie und wieso. Wir brauchen mehr Forschung, wie immer. Ja.
Aber spannend, sich das mal so anzugucken. Auch wäre jetzt so ein Ding, wo ich sage, ja, rechts in Großbritannien vielleicht auch anders ausgelegt als bei uns. Ne, bei uns geht es dann schnell ins Rechtsextreme und in AfD und in und weniger in konservativ. Also auch wenn die Konservativen gerne betonen, dass es rechts der CDU möglichst keine Partei geben darf.
Ja, genau.
Und damit quasi ja sagen, dass sie rechts sind, aber diesen Satz, ich bin rechts, würden jetzt wahrscheinlich die wenigsten Konservativen von sich sagen, weil es einfach so anders konnotiert ist in Deutschland.
Ja, das kann gut sein. Naja, ursprünglich hieß es ja eh und rechts nicht irgendwie, ich bin gegen Ausländer einfach, das war ja ursprünglich mal quasi nur kaisertreu.
Ja.
Jetzt hat er mal eine ganz andere Aussage eigentlich. Und dann kannst du ja auch in Wirtschaftstermini denken. Und naja, egal.
Ja.
Ja, aber das war mein Paper.
Spannend. Dann komme ich zu meinem. Ich habe meins genannt, gut ist gut, aber sonst nicht gut. Und du hast gesagt, du kannst es denken. Und jetzt würde ich mich schon
interessieren, warum. Ich habe eine Vermutung. Vielleicht stimmt, gut ist ja eine Note 2.
Also,
Das war so meine Interpretation. Aber sonst eher nicht gut. Weil irgendwie die 1 ja immer irgendwie das also muss ja immer eine 1 haben. Eine 2 ist ja schon nicht mehr gut genug, so habe ich interpretiert.
Nee, ich dachte, du bist vielleicht am gleichen Paper vorbeigekommen, aber nee. Und dann hätte ich mir aber gewundert, also dann hättest du schon tief lesen müssen, weil ich eine Weile überlegt habe, wie ich das Ding nenne. dann fange ich ganz so an, wie ich es gedacht habe. Kennst du die First Principles of Instruction von Merrill 2002?
Nein.
Ich auch nicht. Also ich kenne sie jetzt, aber ich habe sie nicht gekannt, bevor ich das Paper gelesen habe. Wobei ich sagen muss, die sind jetzt nicht so einzigartig, dass ich nicht sagen könnte, auch die hast du vielleicht mal irgendwo gehört. Und zwar, es sind halt didaktische Prinzipien, ja, die formuliert wurden für, ich weiß nicht, ob schon für E-Learning oder generell für Lernsettings. Und das sind 5 Stück. Das eine ist, dass man sich an Problemen aus der Alltagswelt orientieren soll. Also Orientierung, Aktivierung, Demonstration, Anwendung und Integration. Ja, also an Problemen der Alltagswelt orientieren, dann das Vorwissen aktivieren, neue Fähigkeiten, neues Wissen demonstrieren, dann durch die Lernenden anwenden lassen und dann das neue Gelernte in den Alltag oder Berufswelt integrieren.
Okay, da hat man auch, also klingt wie ein Prozess, der sogar in sich geschlossen ist.
Ja, genau.
Weil man oder mehrere Loops, da aufhört, wo man angefangen hat.
Genau, mehrere Loops durchlaufen kann. Ja. Und auf dieser Grundlage beziehungsweise mit einem anderen Instrument, was ich gleich erzähle, wurden MOOCs angeguckt, um zu gucken, ob denn, wie denn didaktische Gestaltung von MOOCs aussieht. Mhm. Und das gut, super gut zusammengefasst, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, hat, ich glaube, Verena Eickhoff, jetzt muss ich mal gucken, das ist, ich habe nur V-Punkt aufgeschrieben, beziehungsweise aufschreiben lassen, weil ich sowas ja generieren lasse. Verena Eickhoff, in Paper Didaktische Gestaltung von MOOCs, Forschungsstand und Empfehlungen in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung 2023, Nummer 18, Ausgabe 18, mhm. Band 1 oder wie auch immer das heißt. Genau. Also auch relativ frisch erschienen. Und sie hat angefangen, sie hat eine Zahl rausgesucht, da hat jemand mal gezählt, wie viele MOOCs es gibt. Ende 2021 und ist auf über 19.000 gekommen mit mehr als 220 Millionen Lernenden. Mhm. Wir können jetzt beides sagen, Fragen stellen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind, aber ich sag
ja,
mal.
Ja, oder was ist denn ein MOOC? Und
ja, sind das immer die gleichen Lernenden, sind das eingeschriebene User, also können die mehrere Leute drin, das ist also vollkommen egal. Aber ich glaube, viel drunter liegt es nicht. Um es mal so zu sagen. Also es ist eher so, dass man vielleicht nach oben drüber zählen kann. Also vielleicht wurden, ich habe da nicht reingeguckt in das Paper, es kann sein, dass sie bloß von Edix und Coursera oder sowas zusammengezählt haben, dann ist es auch schon beeindruckend. Ne?
Ja.
Genau. Und sie hat dann die gewagt oder den Übergang versucht zu kriegen, oder ich würde sagen, es ist eine gewagte These, dass aufgrund der Zugänglichkeit von MOOCs, die auch als Inspirationsquelle für E-Learning an Hochschulen taugen oder genutzt werden, wo ich dachte so, ja, fände ich auch gut. Aber sei es drum. Hat dann gesagt, dass gerade bei diesen X-MOOCs ja eine gute didaktische Gestaltung vom Lernmaterial als auch das selbstregulierte Lernen bedeutsam ist. Mhm. Na, man muss ja mit den Dingern klarkommen. Und aufbauend auf diesen fünf didaktischen Prinzipien von Merrill gibt's halt dieses Instrument CoreScan. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Ich auch nicht. Also nicht vorher. Von Margariam und Co-Autorin, die hat das da angelehnt. Und mit denen kann man halt eben die Qualität von Online-Kursen bzw. MOOCs einschätzen, bewerten.
Mhm.
Ja. Und das sind quasi die fünf Prinzipien, die ich oben schon erzählt hatte. Und sie hat noch fünf weitere Prinzipien, weitere Prinzipien ergänzt, und zwar Expertenfeedback, kollektive Wissenskonstruktion, Kollaboration, Differenzierung von Lernwegen und authentische Ressourcen.
Mhm.
Ich bin nicht so tief reingestiegen, dass ich mir die Frage beantworten konnte, ob authentische Ressourcen nicht mit Orientierung an Alltagsproblemen übereinstimmt, aber das sei es drum. Und aus diesen Prinzipien haben sie einen Bewertungsbogen mit 24 Items zusammengestellt und nochmal 6 Items für die Kursorganisationen hinzugefügt.
Dann sind sie alle 19.000 Kurse durchgegangen?
Nee. Hast du die Antwort schon gewusst, bevor du die Frage gestellt hast? Genau. Nein, die haben dieses Instrument quasi entwickelt. Und in dem Paper, was ich gelesen habe, haben die erstmal Verena Eickhoff erstmal das Instrument vorgestellt, erklärt, was es ist, weil Leute kennen das nicht, wie wir merken, als an uns selber. Mhm. Hat dann 4 aktuelle Studien rausgesucht, mit denen MOOCs bewertet wurden. Also es ist quasi so, also es ist kein Review, ne, also kein systematisches Review, sondern einfach zu zeigen, okay, das wurde halt mit MOOCs schon gemacht. Und, um es vorwegzugreifen, weil die MOOCs dann nicht unbedingt optimal abgeschnitten haben, hat sie argumentiert, ob denn diese Prinzipien überhaupt auf MOOCs anwendbar sind, weil die sind ja nicht unbedingt für MOOCs entwickelt worden. Also ist es denn möglich, damit das zu bewerten? Und hat dann noch Maßnahmen zur Förderung vom selbstregulierten Lernen ergänzt.
Mhm.
So. Und im Ergebnis war es so, also wie gesagt, sie hat 4 Core-Scan-Studien sich angeschaut, was ich erst ein bisschen verwirrend fand, weil sie hat gesagt, sie hat 7 Studien recherchiert und sich dann 4 angeschaut, und ich habe dann im Endeffekt nicht mehr richtig verstanden, wofür die anderen 3 waren, aber das mag auch am schnellen Lesen gelegen haben. Und zwar in der Pilotstudie war 2015 wurden 76 MOOCs zu verschiedenen Themen mit diesem Instrument angeschaut, also schon irre viel finde. Also weil die müssen ja, sie dann gucken, wirklich jeden MOOC ist da, werden da Probleme aus der Arbeitswelt aufgegriffen und sowas. Also das macht man nicht mal eben so in 5 Minuten. Mhm. Und da war es so, dass alle Prinzipien nur gering erkennbar waren. Es gab 72 mögliche Punkte, die man hätte erreichen können, und von denen wurden nur also je nach MOOC 0 bis 28 erreicht, im Durchschnitt 9. Mhm. Das ist sehr wenig. Bei jüngeren Studien war das Ganze besser, aber verbesserungswürdig. So wurden hier im Schnitt 20 von 78 Punkten, also die Punkte, Gesamtpunkte variieren auch, also jede Studie hatte so ein bisschen andere Items noch gehabt, 20 von 78 beziehungsweise 41 von 75 Punkten erreicht. Mhm. Und da wurde gesagt, also Problemzentrierung, Anwendungen und authentische Ressourcen haben sich in vielen Kursen wiedergefunden, auch Demonstrationen. Was schwieriger war, war die Integration in den Alltag, Kollaboration, Expertenfeedback und Differenzierung, also zwischen den Lernwegen. Ja. Ein paar Sachen überspringe ich, weil die nur noch am Rande der Vollständigkeit, also sie hat das sehr sauber aufgeschrieben und vollständig und ist aber jetzt für die Besprechung nicht ganz so relevant. Und was noch spannend war, dass zwei Studien von 2018 und eine von 2021, die haben das Rating der MOOCs, also die MOOCs wurden irgendwie bewertet, da wo sie sich angeguckt haben, von den Lernenden, verglichen mit dem Ergebnis, was die mit diesem Core-Scan Instrument gekriegt haben. Und da konnte sich eine Korrelation nachweisen. Also die Kurse, die gut bewertet wurden von den Lernenden, hatten auch nach dem Instrument eine gute didaktische Bewertung erhalten.
Mhm. Okay.
Und
das ist nicht selbstverständlich.
Das ist wichtig. Deswegen gut ist gut.
Nee, ist nicht selbstverständlich, genau.
Ja, deswegen gut ist gut. Aber sonst wäre nicht gut. Ja, ich weiß, es ist nicht so der große Bringer, aber ja. Die Organisation und Präsentation der Kurse wurde studienübergreifend als gut beurteilt. Also was so aus diesen organisatorischen Items noch rauskam. Und die größten Baustellen sind die Förderung von der Zusammenarbeit und die differenzierten Lernwege.
Mhm.
Ja. Und deswegen hat es was, MOOC können jetzt eher nicht so als Good Practice für gute Online-Lehre herhalten, sind aber trotzdem weiterhin gut zugänglich und deswegen schaut man sich ab und zu an.
Ja.
Und dann hat sie, wie gesagt, okay, kann ich jetzt diese Prinzipien überhaupt alle mit MOOCs erfüllen?
Mhm.
Ja. Und um zusammenzufassen, ja, kann ich schon. Es gibt aber Sachen, die kann man besser machen und erfüllen, und Sachen, die sind komplizierter, technisch aufwendiger oder organisatorisch schwieriger umzusetzen. So ist zum Beispiel bei problemorientierten Gestaltung von MOOCs überhaupt keine Frage vom Lernformat. Ne? Also ob ich da jetzt ein Problem aus der Alltagswelt reinschreibe, das kann ich bei jedem Format machen. Und sie hat auch immer dann dahingeschrieben, das ist natürlich, kann man auch daran erkennen, dass es viele MOOCs auch gemacht haben. Ja, also ist einfach Fragen oder auch das Vorwissen zu aktivieren, ne, vor allem Brainstorming zu machen, Mindmaps zu erstellen, Quizzes dazu zu schreiben. Da stand der schöne Satz drin: Es ist erstaunlich, dass das Prinzip trotz der Einfachheit der Umsetzung bislang nicht ausreichend in MOOCs zu finden ist. Also bis Vorwissen und Vorerfahrung zu aktivieren. Wobei ich da tatsächlich, wenn ich so überlege an uns MOOCs, ich könnte auch nicht sagen, ob das bei jedem drin ist.
Vielleicht weiß ich auch nicht, aber
weil zu einfach ist.
Ja. Ich habe mir aber vorher auch Vorlesungen angeguckt unter solchen Aspekten. Das ist auch nicht unbedingt immer drin.
Das ist richtig, das habe ich in meinem Fazit auch drin stehen, dass ich sage, okay.
also so, es ist nicht, dass es entschuldigend ist, aber
ja, das ist so dieses dieses auf andere zeigen, also dieses, ja, aber die haben es auch nicht gut gemacht. Ja, stimmt, aber im Gegensatz zu Vorlesungen lassen sich halt MOOCs ziemlich gut angucken. Also und Untersuchungen. Also bei Vorlesungen kannst du jetzt nicht einfach dich reinsetzen und da, also kannst du machen, aber es ist nicht so
ja,
operationalisierbar, untersuchbar.
Ja.
Ja, genau. Demonstration ist kein Problem, kannst du gut machen, gerade mit Medien, die alles abbilden können. Bei der Anwendung hat sie auch geschrieben, dass gute Aufgaben wichtig sind. Sachen, die ich auch immer sage, dass das der Knackpunkt ist an guten MOOCs. Und das ist, wofür wir immer die Fachautorinnen und Autoren brauchen, weil die, also wir können Quizze erstellen und wir haben so ein paar Muster für Aufgaben, aber die richtig guten kriegen nur die Leute hin, die wissen, was so Anwendungen aus der Praxis sind. Bin ich überzeugt davon.
Mhm.
Ja, also wäre ich enttäuscht, wenn die das wenn die nicht bessere Aufgaben hinkriegen als ich mit meinem kurzen, ich habe es mir angelesen. Genau, auch Gruppenarbeit kann man eigentlich umsetzen und damit eigentlich auch komplexere Arbeiten. Man kann also Gruppen, Diskussionen im Forum machen, kollaborativ Text erstellen lassen im Wiki oder annotieren und solche Geschichten. Mhm. Wobei ich sagen muss, aus unseren Kursen her gedacht, ja, könnte man machen, aber wir vermeiden es, weil es natürlich technisch eine ganz andere Liga ist.
Ja.
Und wir auch zunehmend auf Selbstlernkurse orientieren, weil wir zumindest sagen, hinterher sollen die unbetreut stehen bleiben können und dann sind so ein Wiki, muss halt immer ein bisschen drüber geguckt werden und das leisten wir in der Regel nicht.
Mhm.
Was aber nicht heißt, dass es für alle MOOCs gilt. Bei der Integration des Gelernten in die Alltagswelt ist halt so eine Schwierigkeit dabei, ne, weil da eigentlich so ein höheres Betreuungsbedürfnis nochmal nötig wäre, um zu gucken, was haben die Leute denn für eine Alltagswelt. Es gibt aber schon Möglichkeiten zu sagen, okay, man könnte jetzt eine Reihe an Aufgaben stellen und sagen, hier, mach doch einen davon, die gut zu dir passt. Aber man könnte auch beim Abgleich in der Alltagswelt nochmal eine Videosprechstunde oder eine Peer-Reflexion motivieren. Ne? Also das ist aber alles ein bisschen betreuungsintensiver. Feedback ist kein Problem. Zumindest was so dieses automatische Rückmeldung angeht oder eine Musterlösung bereitstellen oder Peer-Feedback machen. Man könnte auch ausgewählte Lösungen von Lehrenden besprechen lassen, also so ein Expertenfeedback leisten. Das ist aber nur im begrenzten Umfang möglich. Für kollektive Wissenskonstruktion gibt es auch eigentlich Tools, mit denen man Sachen zusammentragen kann. Mache ich auch häufig, muss ich sagen. Also so ein hier, wir haben dir jetzt erklärt, was Persuasive Design ausmacht. Kannst du eine Webseite nennen, die das umsetzt und was darin, ne? So, und dann machst du vorhin Diskussion auf und dann mit mehr Lernenden kommen da mehr Beispiele dazu. Genau. Authentische Ressourcen sind in der Regel kein Problem. Haken ist immer noch ein Stück weit die individuellen Lernwege, weil das eine ganz große Ressourcenfrage in der Produktion ist. Na, man müsste halt sagen, okay, man stellt verschiedene Lernmaterialien bereit, verschiedene Schwierigkeitsgrade, müsste irgendwie eine Reihenfolge vorschlagen, vielleicht auch auf Learning Analytics Grundlagen. Und das ist halt eine Sache, die ist jetzt nicht einfach so aus, wir machen jetzt einen Kurs und fertig ist, zu leisten.
Ja.
Ja. Und ja, mit den ganzen Punkten, sagt sie, also generell sind die 10 Punkte schon, Prinzipien schon in MOOCs umsetzbar. Uns stößt immer dann an Grenzen, wenn Lehrende als Lernbegleiterin unverzichtbar sind und besser betreut werden müsste und so. Aber deswegen müsste es ja eigentlich auch gut klappen, wenn Hochschulen MOOCs einsetzen für ihre Studierenden, weil die könnten ja dann begleitend diese ganzen betreuungsintensiven Sachen machen.
Ja.
Ja. Genau. Dann jetzt noch ein Abschnitt geschrieben zum selbstregulierten Lernen. Die würde ich aber rausnehmen, weil der nicht so war, dass ich sage, da habe ich jetzt für mich viel mitgenommen. Sie hat nur gesagt, es gibt halt drei Phasen beim selbstregulierten Lernen. Es ist eine Planungsphase, eine Handlungsphase und eine Selbstreflexionsphase und wenn die unterstützt, was vor allem durch Prompts und integrierte Supportsysteme funktionieren kann, dann würde der MOOC halt das selbstregulierte Lernen gut unterstützen.
Ja.
Aber da muss ich sagen, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ja, da könnte man nochmal konkreter reingehen. Also wäre eigentlich ein extra Paper wert gewesen, dieser Punkt. Aber gut, das nochmal zu erwähnen. Ja, und daher auch im Fazit, dass die didaktische Qualität von den MOOCs in den Studien eher nicht zufriedenstellend war und deswegen als Good Practice nicht so empfehlenswert sind. Und genau, hier habe ich mir auch die Anmerkung, die du gemacht hast, ne, natürlich mit anderen Formaten, gerade in der Hochschule jetzt auch nicht so viel anders, aber die kann ich halt nicht so gut untersuchen. Ja.
Ja.
Und wenn man sich selber Vorbilder sucht, dann ist es eigentlich auch eine gute Idee, einfach die zu nehmen, die Studierende gut bewertet haben. Ja, das,
kann man die Aussage treffen, weil es eine Korrelation ist?
Dann kann man sich die angucken. Also ich würde sagen, die Folge ist jetzt nicht so schwerwiegend, dass ich das groß bezweifeln müsste.
Okay.
Also ich sage jetzt nicht nur, guck dir den Besten an. Sondern wenn du dir die besten 5 anguckst, dann klingt das ja, gut.
Okay, dann gleicht es aus.
Also ja, du kannst ja auch selber dieses Instrument nehmen, diesen Fragebogen und gucken, ob das alles zutrifft. Aber ich weiß nicht, ob du dann da viel draus lernst, wenn du andersrum, wahrscheinlich hast du auch keine bessere Möglichkeit. Weil die Bewertung siehst du und wenn du überlegst, wonach könnte die sonst noch auswählen.
Ja, klar.
Ja. Genau. Ja, die Empfehlung ist, dass es mit betreuungsintensiven Formaten kombiniert werden könnte. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, was ich unbedingt mal durchgucken müsste, ist, dass CoreScan natürlich dann auch als Leitfaden für die MOOC-Erstellung nützlich sein könnte. Mhm. Und da habe ich jetzt erstmal gesucht, wo dieser Fragebogen eigentlich überhaupt steht, und so eine Seite mit einem Raben hat mir da geholfen, weißt du noch?
Nee.
Und sei ab. Und ja, also da denke ich, das könnte man nochmal, also bei vielen Sachen denke ich, die könnten wir ohnehin machen, müssten wir einfach nur bei jedem noch bedenken. Dass man eben nochmal dran denkt, denen zu sagen, überleg doch mal, wie ist, was weißt du denn schon drüber oder so. Auf die eine oder andere Art.
Mhm.
Hm? Schadet auf keinen Fall.
Nö, das auf keinen Fall.
Ja, ansonsten schönes Paper, also hat mir gut gefallen. Hat auch irgendwie 20 Seiten, war ich erst ein bisschen, schaffst du das jetzt noch? Aber hat mich dann doch überzeugt. Also fand ich gut. Nachvollziehbar geschrieben, schön rausgesucht. Ja. War cool.
Ich finde, wie hieß das Konzept von Merrill?
Mhm.
Das finde ich okay.
Ja.
Ich mag es halt immer, wenn man so eine Leitlinie hat, an der man sich langhangeln kann. Das heißt ja nicht, dass man damit alles erschlägt, aber wahrscheinlich macht man schon viel richtig, wenn man sowas macht.
Ja, und das klingt jetzt auch also total nachvollziehbar. Also es nicken alle. Ne? So, das ist halt so, ja, stimmt. Mhm. Ne, ob ich jetzt immer an jeden Punkt dran denke, das zu machen, ist ja eine andere Sache.
Ja.
Ja, genau. Ich habe noch einen Nachtrag. Also eigentlich wäre ich fertig, aber ich habe noch einen Nachtrag. Und zwar, weil ich sage, so schaffe ich das jetzt noch. Ich habe das nämlich erst vorgestern oder so angefangen zu lesen. Weil ich wollte eigentlich erst ein anderes lesen. Das habe ich für bei uns, für einen Projektantrag, hat mir das ein Kollege über den Tisch geschoben. Und das fand ich dann aber so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, das kannst du nicht mehr. Also ich habe schon mehrere Paper hier vorgestellt und gesagt, also irgendwie ist es schlecht und deswegen erzähle ich euch warum und dann müsst ihr das nicht lesen, aber das wollte ich jetzt nicht schon wieder machen. Aber ich wollte es wenigstens mal erwähnen. Und zwar, ja, wir können ja in Streit gehen, wenn es irgendjemand hört, der die kennt. Also dafür publiziert man ja. Mehr Diversity und mehr Genderwagen. Herausforderungen im E-Learning und MOOC-Kontext.
Aha.
Von Heike Wiesner. Erschienen in Gender-Effekt, wie Frauen und die Technik von morgen gestalten, interdisziplinäres Zentrum für Geschlechtsforschung, herausgegeben von Kempf Rede, 2017. Also das ist schon eine Weile her.
Mhm.
Ja. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, also wenn ich hinterher nach dem Lesen drüber nachdenke, das Fazit hat überhaupt nichts mit dem Artikel zu tun. Das war so das Erste, wo ich gedacht habe, so okay, siehst du nochmal, also ich habe es nur halb verstanden. Jetzt kommt der Abschnitt Fazit und ich habe gedacht so, hä, was ist das denn für ein Fazit? Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was drüber steht. Dann gibt's da so eine Tabelle mit MOOC-Maßnahmen, wo ich mir versprochen hatte, dass das wirklich so im Sinne von, das kann man machen und dann habe ich da Gender-Aspekte berücksichtigt. Und die sind aber nicht kaum konkret. Also kaum Maßnahmen, wo ich sagen kann, das kann ich richtig umsetzen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, natürlich. In Anlehnung an die spezifischen Zielgruppen, Gender, Alter etc., partizipativ entwickeltes, didaktisch durchdachbares, sichtbares Lernkonzept anwenden.
Ja, sehr konkret.
Super. Also denk an daran, dass du unterschiedliche Geschlechter, Alter und sowas hast. Ja, super.
Mhm. Hm.
Also wo muss ich da jetzt besonders dran denken? Oder gender- und länderspezifische lerntheoretische Aspekte und Gewohnheiten berücksichtigen. So, und welche sind das? Also vielleicht liegt es auch dran, dass ich da nicht im Fach bin, aber
Ja, also da weiß ich zumindest, was gemeint ist.
Das war auf ganz vielen Ebenen einfach, bitte beachte das.
Mhm.
Und das fand ich so ein bisschen unzufriedenstellend. Dazu gab es dann, also sie haben dann versucht, das an einem Beispiel zu demonstrieren, was ja prinzipiell eine gute Idee ist und ich habe mir auch gehofft, dass ich es jetzt verstehe. Und dann hatten sie aber, also das Kapitel Diversity und genderorientiertes MOOC am Beispiel des Projekts Medienvielfalt in der Mathematik. Mhm. Und was sie sich da angeguckt hat, das war gar kein MOOC. Das war eine Webseite mit, also es war ein Lernpfad auf zoom.de, ne, also die Zentrale für Unterrichtsmedien. Mhm. Die bestimmte Sachen, also Medienvielfalt in der Mathematik, die mathematische Fragen erklären. Und die haben das so begründet, werden diese interaktiven Angebote als Open-Source-Version der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, können sie auch als sogenannte MOOCs-Entfaltung finden. Mhm. Wo ich gedacht habe, also dann hätte ich mir auch wirklich jede Webseite nehmen können. Und dann sind es auch nicht MOOC-spezifische Fragen.
Ja.
Also nicht mal Online-Kurs-spezifische Fragen, sondern es sind eigentlich internetspezifische Fragen. Und das war so, und selbst dann habe ich die Erklärung nicht verstanden.
Ja, und ich weiß, was du meinst.
Eine Sache, wo ich dich auf alle Fälle auf meiner Seite habe, die haben die eigenen Quellen nicht gelesen. Ja, die schreiben, im Kern geht es also um vielfältige Angebote für Lernende aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten, die sowohl entsprechend, aber auch quer zum Lerntypendiskurs mit seinen auditiven, visuellen, kommunikativen und motorischen Typen liegen.
Ja, spätestens da weiß man, ich muss noch mal genau nachgucken. So,
und das ist aber so, dass sie haben die Quelle Los 2001 zitiert und dort wird noch geschrieben, warum das mit den Lerntypen dünn ist. Also eigentlich erklärt diese Quelle, dass es nicht, also vielleicht meinen sie auch quer zum Diskurs, vielleicht meinten diesen Lerntypen-Diskurs im Sinne von, ach so, ja, da wird irgendwas anderes gesagt, aber dann dafür hat das so eine präsente, also die macht das mehrfach im Text, dass sie auf Lerntypen eingeht. Ja. Naja. Und das habe ich dir gedacht, nee, das ist irgendwie geht nicht allein. Aber ich wollte dann euch quasi davor verbinden.
Als Schwurbel der Woche.
Da kriegt man nicht kriegt man nichts raus, was sinnvoll ist, genau.
Ja,
aber ich denke an verschiedenen Stellen einfach immer so, vielleicht hast du ja da gerade in der Richtung immer noch ein paar blinde Flecken, ne? Also nicht nur in der Richtung, sondern anderen auch.
Ja, klar.
Aber das hilft nicht weiter. Und naja, wir haben es die Kollegin hat es für einen Antrag genutzt, zitieren wollen und sowas, wo ich dann mich auch ihr gegenüber nochmal ausgekotzt habe, wo dann auch Frauenförderung drin ist und ich zumindest geguckt habe, dass oder gucken wollte, dass das nicht nur, wir malen alles rosa an und machen sonst alles wie immer.
Ja.
Naja.
Ah, ja.
Kommen wir in die Fundgruppe.
Moment. Fundgruppe. Genau, ich habe was reingestellt namens Organic Maps.
Mhm.
Ich bin mir gar nicht sicher, dass das so neu ist. Wahrscheinlich kennen das schon ganz viele.
Ich kenne es nicht. Und ich habe es auch noch nicht so ganz, also erklär mal, was es tut.
Organic Maps, also du kennst Google Maps.
Ja.
Du kennst wahrscheinlich auch OpenStreetMap.
Ja.
Musst du für beides online sein.
Ja.
So, bei Organic Maps nicht. Du kannst ja die Karten von OpenStreetMap runterladen, die du haben willst, von irgendeiner Stadt oder von einem Land. Und dann sagst du so, jetzt mache ich mal mein WLAN und meine ganze Netzverbindung aus und hast die Karten trotzdem noch. Also im Prinzip ist so zurück in die Vergangenheit, wo man früher noch sich CDs gekauft hat mit Kartenmaterial und die dann lokal auf seinem Rechner nutzen konnte.
Oder Bücher. Weißt du noch? Die Bücher, wo die Karten drin waren?
Genau, so ähnlich ist das auch.
Aha.
Also es geht dann halt ohne Netzverbindung. Du hast auch die wesentlichen Sachen da drin. Du hast halt also im Prinzip alles das, was du von OpenStreetMap kennst, also eben nicht nur Straßen, sondern auch gute Radfahrkarten und sowas ist alles mit drin. Die hast du dann halt. Kannst halt auch durch MacPom fahren ohne Netzverbindung, verläuft sich nicht. also die ganzen Sachen sind halt drin. Ist komplett offline, hat einen Dark Mode, einige schätzen das irgendwie. Ich weiß nicht, braucht ihn nicht unbedingt, aber einige sagen, ist viel schöner für die Augen, sowas hat das Ding.
Nachts, wenn du es dir anguckst und da irgendjemand neben dir schläft.
Ja, dann, okay, da sehe ich es ein. Mhm. Genau, und ist halt Open Source, auch noch gut.
Mhm.
Die großen Punkte sind halt, ist halt offline, das heißt, du hast keine Datenschutzprobleme.
Kannst du in der Schule nutzen.
Kannst du in der Schule nutzen, wenn das bei dich in der Schule verläufst. Wenn die Schule so groß ist, also geht nicht erst so
offline. Ich dachte, er wäre wegen offline oder so, aber das funktioniert dann seit der Pandemie nicht mehr, oder? Das ist mittlerweile ganz gut ausgestattet.
Ah, ja. Hm. Ja, weiß ich. Hast halt keine Werbung, kein Tracking.
Ja.
Also ist halt, das sind halt die Vorteile. Und ich habe es installiert, ich habe es mal ausprobiert, also ist alles drin, was man so kennt, also sind auch Cafés und so drin, inklusive Bewertungen.
Hm.
Ist gut.
Und das ist immer offline oder nur wenn du quasi gerade.
Nein, du musst, also die Karten musst du einmal runterladen.
Ja.
Und dann braucht sie, also das, dafür braucht es eine Online-Verbindung, sonst nicht.
Nutzt du es für irgendwas oder hast du es dir nur angeguckt?
Ich hab's mit Alternative vorher habe ich immer Google Maps benutzt und mittlerweile benutze ich halt das.
Okay.
Funktioniert gut. Das war mein Fundstück. Ich glaube, es ist auch nicht, ich habe nicht geguckt, von wann die ist. Also die App ist, glaube ich, gar nicht so neu, aber ich kannte sie nicht und finde es praktisch.
Ja. Ne, ganz bestimmt, gerade wenn du irgendwo hinfährst, wo es nicht WLAN besiedelt ist. Genau. Ich habe noch gefunden ClipDrop.
Mhm.
Das ist so eine Sammlung an kleinen Tools, wo du KI-gestützt ich sage jetzt einfach trotzdem KI, ich weiß nicht, das kannst du
ja. Ja, ja.
Wo du KI-gestützte Sachen mit Bildern machen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, nimm das Bild und mal was draußen rum.
Mhm.
Ja. Ist ganz witzig, ich habe so ein Bild, wo ich mit so einem kleinen Roboter drauf bin und habe das erweitern wollen. Eigentlich, so meine Vorstellung ist ja, dass der Hintergrund quasi weiter gezeichnet wird, ne? So. Mhm. Und die haben dann einfach einen zweiten Roboter dazu gemacht.
So. Oh, okay.
Und kriegt dich auch nicht weg. Also es war irgendwie schon witzig. Oder ein Bild, was aus einer Skizze entsteht, ne? Also malst halt ein Haus und dann versucht er daraus ein fotorealistisches Bild oder was auch immer du gerade haben möchtest reinzubauen. Du kannst Elemente entfernen, das kannst du mittlerweile auch mit jedem, also ich weiß gar nicht, ob das nur ein Google Special Feature ist, mit Google Fotos machen. Also das dann, also nicht einfach nur dann wie mit einem Radierer und dann ist hinterher weiß und dann du löschst eine fremde Person vom Strand und du siehst dann halt, also als wäre sie nie da gewesen.
Ja.
Du kannst auch Bilder neu ausleuchten, also eine Lampe hin und her schieben. Ja, ist ganz, ganz witzig. Kann man auch ein bisschen was mitmachen. Ohne Anmeldung ist relativ schnell aufgebraucht, deine Spielcreditszahl. Angemeldet habe ich mich noch nicht.
Anmelden heißt, es kostet auch was, oder?
Nee, erstmal kostet es nichts. Und wenn ich das richtig verstanden habe, angemeldet habe ich mich dann schon. Kostenlos bist du immer in der Warteschlange mit anderen. Und mit den kostenpflichtigen Modellen ist es unter anderem so, dass du dann halt nicht mehr so lange warten musst und so.
Aber ja. Nee, es war gar nicht, es muss kosten sein oder so, im Gegenteil. Also ich habe gerade gestern, glaube ich, einen Artikel gelesen, dass keine Firma irgendwie gerade Gewinn macht mit dem ganzen Kram. Also Microsoft für Copilot, das ist halt, das kannst du benutzen, um dir beim Programmieren zu unterstützen, da kannst du 10 € im Monat zahlen und im Schnitt zahlt Microsoft irgendwie $10 nochmal oder 10 € nochmal drauf.
Ja, nee, hatte ich gestern auch gehört, weil ich so einen Podcast gehört habe zu Energieverbrauch von dem ganzen Kram.
Ja, das ist der nächste Punkt, genau. Das
du musst ja da relativ viel betreiben dafür.
Ja.
Ja. Na. Nee, bin ich auch gespannt, irgendwann kommt das. Das ist jetzt erstmal Investition in die Zukunft.
Ich versuche immer Leuten klarzumachen, dass Dinge im Internet halt, dass Dinge Geld kosten, weil sie Geld kosten.
Mhm.
Und alles immer, ich will es kostenlos haben, ist schön, aber ja.
Ja, ja, aber das wird doch auch noch interessant, um die Nebendiskussion aufzumachen, wie wir es denn bezahlen. Also weil gerade bei ChatGPT, was ja gerade für die API eine Pro-Lizenz braucht, ne, sind wir gerade dabei, dass wir das Problem einfach haben, das praktische Problem, dass die eine Abrechnung über die Visa-Karte ja wollen. Jetzt frag mal deine Hochschule, ob die eine Visa-Karte hat. Die Antwort ist nein. Die aktuelle Ansage ist, man kann es über Barauslage machen. Na, also du machst dir halt, klickst dir einen Account und holst das Geld dann wieder von der Hochschule, wenn die Rechnung einreichst. Aber musst du halt machen. Ja, und hängt deine persönliche Visa-Karte dran, du musst es jeden Monat abrechnen. Wir haben so ein Übersetzungsprojekt, wo eine Kollegin mit rum experimentiert hat, wo du dann auch nach für eine bestimmte Anzahl an Token zahlst, ne? Also du weißt halt nicht, was am Ende des Monats rauskommt. Möchtest du auch ungern machen. Also das sind so Sachen, die dann die Fragen wieder klären. Und ich würde sagen, bis hin zu den Leuten, denen man redet, wo die dann sagen, ja, da müssen die auch mal eine Lösung für deutsche Hochschulen finden, wo du denkst so, ja klar. Frag mal OpenAI, ob die sich für deutsche Hochschulen interessieren.
Also, ja, das ist, ja, wäre ein Nebenthema, aber ich glaube, deutsche Hochschulen überschätzen sich in ihrer Bedeutung ganz schön manchmal.
Ja.
Den Eindruck habe ich manchmal auch.
Ja. Also Einzelpersonen überschätzen das, ja. Denke ich auch. Ja. Also ich glaube nicht, dass es in Amerika irgendjemand interessiert, ob Hochschulen damit arbeiten können oder nicht. Vielleicht sagen die sogar dann können halt unsere Hochschulen damit arbeiten und eure nicht.
Auch Unternehmen, also wenn deutsche Hochschulen sich hinstellen, wir wollen das aber so, dann meinen sie, oh, dann ist es aber ganz wichtig, dass es so gemacht wird, weil wir es gesagt haben, das ist für Unternehmen, Deutschland ist jetzt nicht so spannend, wie viele glauben, als Markt.
Ja, und auch den Wissensvorsprung, den man an Hochschulen vermeintlich zu haben scheint, gegenüber Unternehmen.
Ja.
Ja, 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 ja. Gut. Nächstes Tool, Bison, entwickelt
Bison
von der TIB Hannover und anderen ProjektpartnerInnen. Ich meine, die Slup in Dresden war noch dabei und so. Ist ein Tool, da kannst du, wenn du ein Paper schreibst, gibst den Titel, den Abstract und die Referenzen ein und der generiert eine Empfehlung für ein OpenAccess-Journal, wo du es einreichen kannst.
Oh, das ist schön.
Das ist cool. Also das ist eine coole Idee, das so zu machen. Ja.
Ich finde jetzt, okay, worauf basiert das? Das aber.
Ach, bestimmt auf so ein KI-Kram.
Ja, muss es ja nicht mal.
Ja.
Also das ist ja, ja. Ja,
es wird letztendlich gucken, was für Stichwörter du in deinem Titel und Abstracts drin hast, also was so die Themen von dem Artikel sind und was, wo deine Referenzen quasi, also wo die dann auch wo die häufig auch zitiert werden.
Ja.
Na, also wenn man ist ja ein Fachgebiet, nutzt man ja häufig die gleichen Quellen oder ähnliche Quellen. Ja. Genau, hier steht's doch. Bison vergleicht Titel und Abstract mit denjenigen im Directory of Open Access Journals gelisteten Artikel und die Referenz mit einer Zitationsdatenbank von Open Citations.
Ah. Gut.
Ja. Bitte beachten, wir empfehlen dringend wichtige Informationen wie Veröffentlichungskosten direkt auf der Webseite der Zeitschrift zu überprüfen.
Das wäre gut, ja.
Mhm. Ja. Aber ist cool. Ja, genau. Und die TIB Hannover und die STUB Dresden haben es entwickelt und betrieben. Mhm. Ich hatte es entdeckt, weil die UB, Universitätsbibliothek Chemnitz, die hat da das Widget bei sich eingebaut gehabt. Und du kannst dann auch noch anpassen irgendwie und auf dein Fachgebiet und sowas. Ja. Und dann eine Sache, die ich, also, wie gesagt, das ist der Teil, wo ich gesagt habe, das geht in Richtung Gesellschaft rein. Wo, wenn du unterwegs bist, wo hast du denn dein Smartphone?
In der Hosentasche.
In der Hosentasche, weil du ein privilegierter Mann bist. Du hast Hosentaschen.
Das Thema hatten wir doch schon mal.
Richtig, du hast Hosentaschen, in die ein Smartphone reinpasst. Es ist eine Theorie, die ich immer hatte. Also ich habe erst relativ spät mitgekriegt, dass Männer Hosentaschen haben, wo ein Handy reinpasst. Weil für Frauen ist der Standardzustand, dass es da nicht reinpasst.
Wir hatten das Thema schon mal irgendwann.
Ich weiß. Und ich hatte sehr artig die Beobachtung gemacht und ich habe jetzt was gefunden, wo ich sage, es ist erforscht. Also man sieht öfter, dass Frauen die Handys in den Hosentaschen hinten haben. Und von irgendwem habe ich auch schon mal gehört, also nach dem Motto, ja, ist das nicht doof, das da zu tragen? Ich sage, ja, wo sonst? Ja.
Mhm.
Weil es geht einfach nicht vorne rein. Und dieses Phänomen hat Tuli bei den 5-Minuten-Termin im Chaotikum hier in Lübeck aufgegriffen und dieses Video habe ich angeschaut vom Hosentaschen-Rabbit-Hole. Und sie hat es so schön zusammengefasst, ich pack's auf alle Fälle die Shownotes, das sollte man sich zuerst angucken. Und dort hat sie eine Webseite verlinkt, in der das auch untersucht wurde und da wurden irgendwie die 80 bekanntesten Jeanshosen übereinander gelegt oder vermessen, die Taschen. Mhm. Und im Schnitt sind die Frauenhosentaschen um 48% kürzer und um 6,5% enger. 48% ist die Hälfte fast. So. Und in nur 10% der Frauenhosentaschen passt die durchschnittliche Handgröße einer Frau. Also sind es eigentlich noch nicht mal Hosentaschen, sondern Fingertaschen. Also das ist... Es ist einfach krass. Und wenn man dann noch, also das hat wirklich, also muss ich einfach der Tuli alles zusprechen. Das ist ein super Vortrag.
Mhm.
Der Umsatz im Segment Handtaschen in Deutschland 2023 beträgt 1,44 Milliarden Euro.
Ja, so die Erklärung.
Das sind, ja genau. Es sind, hier steht 17, also ich habe das bei der Statista noch rausgesucht, das sind 17,21 € pro Kopf. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass relativ wenig Männer Handtaschen haben, kannst du es nochmal verdoppeln, was da so ausgegeben wird im Jahr. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, das ist...
Es ist die spannende Frage. Was würde passieren, wenn Männerhosentaschen kleiner gemacht werden?
Würde es steigern. Ziemlich sicher. Da würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Keine Ahnung. Aber
ich meine, also wenn's Ja.
Ja, also ich habe, seitdem ich das weiß, es ist blöd, man kauft gar nicht so oft Hosen, also ich kaufe die nicht so oft, dass ich sage, ich kann das jetzt richtig berücksichtigen, wollte ich immer schon mal gucken, ob ich nicht einfach dann Männerhosen kaufe.
Mhm.
Ja, mache ich zum Teil bei Schuhen so jetzt schon so, dass ich sage, okay, ich ärgere mich nicht mehr drüber, dass es in meiner Größe bei Frauenschuhen immer nur 3 Größen gibt, sondern ich gehe dann einfach zu den Männerschuhen und kaufe die. Aber ja, so. Von daher, vielen lieben Dank. Es ist einer der wichtigsten Vorträge im Internet, wenn man das Patriarchat verstehen möchte.
Ja.
So. Und da kommen wir schon zu den Podcast-Empfehlungen. Ich habe ja eine Reihe an Podcasts, die ich immer wieder höre und da 3 Empfehlungen pro Folge gerne loslasse. Der erste ist der Ehrenwort-Podcast. Da kommt bestimmt auch demnächst mal eine Folge über Hosentaschen, weil der geht um Skandale. Genau, der greift Skandale auf und erzählt die schön.
Was für Skandale?
Steuerhinterziehung von Peter Graf.
Die großen Sachen, so wie Gutenberg.
Lady Di.
Ja, okay.
Britney Spears. Aber auch so irgend so ein Ort, wo ein Apotheker Krebsmedikamente gestreckt hat.
Mhm.
Und sich daran bereichert hat. Also schon so die Bekannteren und die kriegen auch also viele, viele
Firmen. Sieh ich aber schwarz, sieh ich schwarz mit deinen Hosentaschen.
Ja, das wird auf alle Fälle dazu kommen. Ich muss dem mal schicken. Wahrscheinlich gibt's dann sogar noch eine geheime Geschichte dahinter. Aber also es ist wirklich, die erzählen das sehr schön und so diese True Crime Geschichten verstehe ich, wenn man das so macht, dann läuft so. Ja. Nächste Podcast ist diese eine Liebe 40 Jahre die Ärzte. Ist jetzt schon ein bisschen alt, ich glaube, 2000 letztes oder vorletztes Jahr aufgenommen. Zum 40. Bandgeburtstag. Die werden jetzt wirklich langsam 60 Jahre alt, die Ärzte. Die Leute, die da drin spielen.
Das glaube ich.
Ja, der ist schön gemacht. Der hört sich gut weg. Und zeigt nochmal, was für ein toller Band das ist. Und dann Winnetou ist kein Apache. Ist ein Podcast, da sollte man die letzte Folge einfach nicht hören, das ist so eine außer der Reihe Diskussionsfolge gewesen, wo eine Debatte aufgezeichnet wurde. Kann man sich am Ende noch anhören, aber man sollte wirklich der Reihe nachhören. Und zwar gibt's da den Autor der Podcast-Reihe, der ist einerseits Radiomoderator und andererseits Laienschauspieler in so einer, also professioneller Laienschauspieler in so Karl Mayfest spielen. Nicht Bad Segeberg, sondern irgendwo dort bei Risa, ich hab's vergessen. Der hat sich mit dem Problem auseinandergesetzt, dass Indianer als Thema schwierig sind, weil sie eben die indigene Bevölkerung in Amerika nicht so abbilden und das dann schon oftmals als rassistisch bezeichnet wird, aber er das natürlich gerne macht mit dem Winnetou Karl May Festspielen. Ja. Und das ist eine interessante Auseinandersetzung. Ohne Schuld und Fingerzeig und doof und wirklich, wirklich gut gemacht. Weil ich kenne das, also ich kenne das Problem insofern, zumindest hier ist ja Bad Segeberg um die Ecke. Mhm. Und ich mag diese Karl May Festspiele. Und ich weiß, dass es problematisch ist, wenn man da versucht, also das als Abbildung der indigenen Bevölkerung zu verstehen. Und auch wenn man sagt, naja, so, das ist halt ein Fantasy von Karl May, ist es auch schwierig. Und naja. So. We agree to disagree und wundern weiterhin das Problem.
Ja.
Gut. So, machen wir noch schnell die Veranstaltungstipps.
Genau, mach du mal die ersten zwei, dann mach ich die anderen zwei.
Genau, also am 2. und 3.11. im November, es ist noch ein bisschen Zeit, findet in Jena die GMW statt. Haben wir am Anfang schon kurz erwähnt. Genau. Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, geht so um E-Learning und alles, was so ringsrum ist und auch viel Hochschul, Geschichten. Programm ist noch nicht raus, weil wir haben jetzt erst ein Review durchgemacht. Ist eigentlich immer ganz nett. Und es gibt einen Online-Track, also man kann irgendwie auch online teilnehmen. Achso, ich zweite auch. Und wenn man da fertig ist, kann man direkt im Anschluss wieder nach Lübeck fahren. Da sollte man tatsächlich hinfahren. Am 3. und 4.11. ist die Night of Open Knowledge, die NUK in Lübeck. Ist die Heimatkonferenz des hiesigen, ich glaube mittlerweile ist es offiziell sogar ein ERFA, also CCC Namen Hackspace, aber ich glaube mittlerweile sogar ein wirklich da kann man noch mal betonen, dass das nicht nur für Nerds gut ist und interessant, weil die haben wirklich ein buntes Programm und was mir ins Auge gesprungen ist, wo ich dachte, das ist ja cool, dass sowas dort ist, ein Vortrag, der heißt Grüfte retten. Das sind zwei Forscherinnen aus Lübeck, die sich mit Mausoleen und Bestattungspraktiken und sowas da halt auseinandersetzen.
Okay.
Ja. klingt auf alle Fälle skurril dann genug, wer da keine Zeit oder Kapazitäten hat. Viele von diesen Vorträgen landen hinterher auch meist im Netz. Also die kann man
mit dem Ton klappt.
Nachgucken, bitte.
Wenn das mit dem Ton klappt.
Wenn es mit dem Ton klappt, ja. Oder mit dem Rechner, der nicht abstürzt. Ja, also je technischer die Konferenz, umso höher steckt die Wahrscheinlichkeit für Technikprobleme. Das sollte man mal empirisch untersuchen. Das ist ein Erfahrungswert bisher.
Gut. Genau. Dann eine Veranstaltung, die wir auch schon erwähnt hatten vorhin. Das ist die Online-Eduka Berlin vom 22. bis 24.11. Ja, es ist halt eine EdTech-Konferenz, kann man sagen. Was muss man noch sagen? Also es gibt halt Vorträge, es gibt ein Rahmenprogramm. Ist ein bisschen kommerziell, also sind natürlich viele, also jetzt nicht unbedingt für die da sind auch viele aus der Hochschulwelt, wie ich das weiß, ich, aber sind auch viele Unternehmen da, die sich das angucken. Also es ist eine andere Klientel. Muss man halt wissen. Ja, ich weiß nicht, 10, 12 Jahre her, da war ich auch mal da. Und jetzt halt mal wieder mal gucken, wie es jetzt ist.
Bei mir ist relativ jung noch, also vor der Pandemie noch, aber 2019 oder 2020 noch. Mhm. 2019 muss es gewesen sein, weil 20 war es definitiv nicht. Genau. Ja, nee, ist auch weiterhin sehr kommerziell und groß gewesen und sehr international. Also kommen wirklich Leute aus Amerika rübergeflogen, um da dran teilzunehmen. Ich meine, es ist auch Weihnachten in Berlin. Ich meine, es ist auch schön. Weihnachtszeit in Berlin. Aber ja, genau. Und die finanziert sich halt eben auch durch diese Aussteller. Ja.
Ja,
da wäre ich mal interessant, gebe ich dir eine Reflexionsaufgabe mit auf den Weg.
Ja, bitte.
Guck mal, wie sich das wandelt. Also ich hatte damals schon mehrere Gespräche, wo die gesagt haben, auch das lohnt sich gar nicht mehr hier hinzustellen, weil die Leute jetzt sowieso nicht nach den Ständen gucken. Also dieses typische Messeproblem, was ja nachher jetzt Cebit auch einen Kopf gekostet hat und so. Und ob sich das ändert. Oder ob die jetzt sagen, nö, wir machen einfach das gleiche Konzept wie immer und gucken mal, ob es einfach weiterhin funktioniert.
Aber, die LearnTech funktioniert ja auch noch, oder?
Das stimmt, ja. Ja,
ne, deswegen. Das Konzept ist nicht das gleiche, aber.
Ja, ne, deswegen.
Also die Messe hat dann einen höheren Stellenwert.
Hm, Ja, aber ich sag mal so, durch irgendwas muss es finanzieren, weil diese Location ist schon krass.
Ja, ne, so ein Ticket, also ich wäre auch nicht da, wenn ich mir ein Ticket kaufen müsste.
Ja, die war auch immer sehr teuer.
1000 Euro oder so in dem Dreh.
Ja, genau. Und ich weiß auch noch, das war eine Konferenz, wenn du in deinem Förderantrag schon Konferenzen reinschreiben musstest, um die Reisekosten, die kalkulierten Reisekosten zu begründen, dann war das eine, die hast du immer mit reingeschrieben, weil die, auch wenn du nicht hingefahren bist, konntest du das auf 2, 3 andere Konferenzen ummappen. Jo.
Gut, das ist die OB. Und dann auch schon erwähnt, wir haben heute schon alles erwähnt, vom 27. bis 30.12., was könnte es sein? Der Kongress, der 37C3 in dem Fall, er wird wieder stattfinden in Hamburg nach langer Zeit. Also so lange war es ja gar nicht. Obwohl, nur ein paar Jahre. Jetzt mit Corona.
3 Jahre, dachte ich. Weil ein Jahr waren wir was in Leipzig, da waren wir noch nicht dabei.
Zweimal
war ich in Leipzig, ja.
Müssen mindestens dann Corona gar nicht.
Ja. Also es ist wahrscheinlich trotzdem schon 6 Jahre her oder so.
6. Genau. Genau, wieder in Hamburg im CCH, im Kongresszentrum Hamburg. Komplett neu gebaut. Ja, das stimmt nicht. Kommt nicht komplett neu, aber es ist umgebaut worden, komplett, deshalb konnte es nicht mehr da stattfinden. Und ich bin gespannt. Also wer den Kongress nicht kennt, ist halt, ich glaube, die größte Hacker-Veranstaltung weltweit, wobei Hacker jetzt nicht. Also ja, Sicherheitsforschung und so ist da auch mit drin, aber viel gesellschaftskulturelle Sachen. Es gibt Assemblies, wo Leute einfach irgendwas gebastelt haben und zeigen. Es gibt Workshops zum Mitmachen, also das ist nicht so ein reines Vortragsprogramm. Also das ist eigentlich unspannend. So, die kann man sich eher auf YouTube angucken.
Ja, ich trage mal ein, vielleicht gucke ich mal, ob ich bei den Folgen, wo ich beim in Leipzig war, viel darüber erzählt habe, bestimmt. Dann können wir das nochmal verlinken.
Genau, es ist ein bisschen auf Mastodon gab es ein bisschen Kritik an der Veranstaltung, beziehungsweise der Ankündigung der Veranstaltung. Mhm. Müssen wir das mit aufnehmen?
Ja, erzähl.
Naja, es gab halt Ankündigung, hallo, es findet statt, und dann stand so eine Aussage drin, es gibt wegen Corona, es gibt gesetzliche Maßnahmen und wir machen nichts darüber hinaus.
Mhm.
Das muss reichen. Und also ich paraphrasiere ja jetzt schon. Mhm. Hat jedenfalls für viel Wirbel gesorgt.
Ja.
Also man kann rauslesen, kann man was, ich weiß nicht, ob man was rauslesen kann. Also viele haben was rausgelesen. Also die einen sagen, ey, ihr benachteiligt jetzt Gruppen, die eh schon benachteiligt sind, die irgendwie gesundheitlich vorgeschädigt sind, weil ihr nicht noch Maskenpflicht einführt oder sowas.
Ja.
Ja. Also muss man sich überlegen. Es gab halt.
Ja. Wobei, also ich sagen muss, das ist auch eine Community, die sehr, sehr selbstkritisch ist. Und das ist positiv gemeint. Also die diskutiert dann halt solche Sachen aus. Wo andere vielleicht sagen würden, na egal, wir beschließen das jetzt so.
Ja.
Ja. Ja. Und schon mal zum wirklich Vormerken, beziehungsweise keine Ahnung, Unterkunft buchen und drauf freuen, 15. bis 17.03.2024, dann schon nächstes Jahr, ist das EduCamp in Minden.
Genau.
Gut.
Müssen wir nichts mehr zu sagen. Wir müssen jetzt auch schnell weitermachen. Ich habe hier eine Katze, die auf dem Schoß gehüpft ist, die will gestreichelt werden. Die war gerade eben schon einmal in meinem Mikropuschel hier.
Okay.
Hat man vielleicht gehört.
Gut.
Willst du schnurren? Jetzt, das ist ein Kabel.
Genau.
Das wollen wir nicht anfassen.
Dann kommen wir zur Weltverbesserungsidee.
Weltverbesserungsidee.
Das heißt, wir wollen kein Geld für das, was wir hier machen. Aber wenn ihr jetzt denkt, ach, ich würde euch Geld zahlen, dann zahlt das doch lieber jemand anderen, den wir ausgesucht haben.
Genau.
Zum Beispiel.
Und wir haben häufig, was haben wir schon mal, wir Tierschutzvereine, wir haben irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen. Und ich habe diesmal was rausgesucht namens Lumi. Mhm. Das werden vielleicht viele kennen. Das ist eben eine Software, mit der kann man H5P auf dem Desktop betreiben, offline, wenn man möchte. Und es gibt auch Lumi Cloud. Und also das ist letztlich, da kann man H5P-Inhalte kostenlos anlegen und erstellen und verteilen. Und das kostet natürlich auch Geld. Und ich glaube, Lumi hat selber noch kein wirkliches Finanzierungskonzept. Und wir haben hier einen Link für euch, da könnt ihr draufklicken. Und dann kann man da ein paar Euro spenden. Wenn man sagt, ja, ich benutze das oder ich finde, möchte auch irgendwie die Softwareentwicklung findet eh in der Freizeit statt. Weitgehend, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber vielleicht sagt er, okay, wenn wir denen ein bisschen Geld in den Hut werfen, vielleicht haben die Lust, dann ein bisschen mehr zu machen. Dann könnt ihr das tun.
Das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass man denen Geld. Also ich habe nie danach gefragt, ob man denen Geld geben kann.
Sie haben es irgendwann mal auf Twix damals irgendwie auch gepostet. Hm. Aber sie hängen das jetzt nicht an die Riesenglocke, weil es halt auch, also geht ja auch so.
Ja. Cool. So, haben wir's.
Ja, dann machst du das.
Haben wir's. Maus. Schauen wir mal.
Ich meine nicht dich, Anja, ich meine die Katze hier.
Ja, ja, gut. Ich glaube, wir kriegen noch eine Folge hin in diesem Jahr. Wenn ich jetzt mal so auf den Kalender gucke. Weihnachtsfolge. Ja, stimmt. Das allein deswegen schon. Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Meldet euch bei uns, wenn ihr was wollt. Ansonsten viel Spaß.
Ciao.